Jeremy Gangs Cast.
Du springst ab, du hebst 100 Meter ab, dann siehst du einen Schrauber, dann machst du BAM! Die Arme auseinander, die Beine rein.
Ob du weinst, wenn du da bist, weil dein Kaffee so scheiße
ist. Schön kröten oder sowas, wenn du noch so auf dem Rasen rumklopfst.
Ich war mit bei Rocky. Und.
Also ich war da ganz bisschen Menschen. Du warst in Berlin im Hotelzimmer.
Ja, aber das war schön.
Bei mir sind auch alle PlayStation exklusiv
ja, also,
wahrscheinlich in der Liste.
Ja.
Heavy Rain, Uncharted,
It's a me, Mario,
ja, aber nicht irgendwie so eine schielende Schmuckkasse, die irgendwie total hässlich aussieht.
Oscar, Krause.
Genau, da könnte sich auch eine Sirene auf den Kopf machen. Oder ein Telefon auf die Nase machen.
Aero Games, Heimat der Heimkonsole, ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit Rennspielen.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge des Aero Games Cast, oder wie ich ihn nenne, Trio mit zwei Schwänzen, denn...
Also ich habe einen, Nils hat einen.
Wo ist denn das?
Genau. Mit am Start der Oskar Krause.
Jawohl.
Und der Nils Lendecker.
Hi.
Und der Alexander Olszewski Vogt und nicht mit am Start Johannes Krohn, Jans Metz, Saskia Tudium, Tudidei. Ich wollte nur mal wieder alle aufzählen, wer nicht dabei ist, damit die Leute motiviert sind, vielleicht beim nächsten Mal wieder mit am Start zu sein.
Obwohl die Leute auch nicht dabei sind.
Bei Jan weiß man es nicht.
Bei Jan weiß man es nicht. Jan ist nämlich gerade in München und er ist dorthin geflogen mit einem Flugzeug.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal. Das ist echt, der ist eine Jungfrau noch, der Jan.
Flugjungfrau, der hat sich tierisch in die Hosen gemacht.
Ja, ja. Der klang nicht so. Er hat sich ja schon gemeldet aus München und da klang er noch ganz guter Dinge. Aber allerdings ist natürlich jetzt auch ein bisschen billig, weil er fliegt ja jetzt unter Idealbedingungen. Draußen irgendwie 17 Grad, Sonnenschein, kein Lüftchen, Wolken, keine Wolke. Dann nach München ist nur so ein 45-Minuten-Flug. Also... Ja.
Wäre das nicht mal die Reiseflughöhe?
Wäre das Leben, ja, eben. Das ist eigentlich ja nur so ein Anstieg und ein Landeanflug.
Ja,
also da,
zieht die Hoffnung.
Ja, also wäre das Leben gerecht, würde es heute Abend so ein bisschen Orkan und Gewitter geben. Damit er mal seine Flugangst, damit er mal mehr lernt, was Flugangst ist.
Und sie dann direkt überwindet.
Ja, genau.
Wäre Schocktherapie.
Ja, genau.
Während des Luftlochs.
Ja, der Jan, warum ist der nochmal in München? Der ist in München, weil er sich dort wieder Max Payne 3 anguckt. Und zwar diesmal den Multiplayer.
Ui.
Ja, wo unser Redaktionskollege Harald Frenkel ja einer der Multiplayer-Charaktere ist.
Genau, gab es ja letztens noch eine News.
Ja, 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 na, er sieht ja auch sehr Irokesen-mäßig, Gangster-Style, toll, Bratzen, Fressen, Gesicht aus.
Ja, ich meine, gut, also ich habe ihm jetzt nicht so im Detail angeguckt, aber es ist ja nur nicht schwer, so ein Charakter, da einfach muss halt ein Iro drauf
ja,
und, oh, das ist er.
Ja, also, ja, ja, genau so sieht er aus.
Ja, ja.
Da war einer mit einem Iro, der sah genauso aus.
Ja, ja, ja. Naja, zumal man ja, glaube ich, irgendwie, das sind ja noch nicht mal feste Charaktere, sondern irgendwie so mit den Assets, das Ding kann man dann die
bei 115 Körper.
Ja, ja, also das ist, naja.
Ich meine, das ist schon cool, aber...
Ich weiß nicht, ich finde das noch nicht mal cool. Ich finde, das sind so eine, das denkt sich wieder irgend so eine Social Net Media Agentur aus.
Die Kreativgruppe.
So, genau, lass mal so einen geilen Twitter Contest machen, wo dann irgendwelche Leute ihre eigenen Fratzen ins Spiel bringen.
Weißt du, die haben erst schon die Figuren fertig gehabt,
ja,
und haben sich dann Leute so ausgesucht.
Das war so, dass die passen. Das ist so ein Iro, hey.
Ja, ja, geil, das passt.
So, wir hätten erst gedacht, wir linken keinen mit dem Iro, aber zum Glück haben wir doch mal ein Foto gefunden. Nee, also das ist so, aber das ist genauso wie, was es seit Jahren gibt, so immer dein Name im Spiel oder so, wenn dann irgendeine so scheiß Nebenfigur, die dann irgendwo auf dem Klo hockt in so einem Level, den kein Mensch sieht, dann heißt sie Oscar. Weißt du, so auch so, das bist du. Das ist nicht nur einfach der Name Oscar.
Ja. Das ist so geil. Oh, das wäre so schön. Ja, bei Bioshock hatten die ja auch sowas, da haben sie irgendwie auch den Menschen mit dem krassesten Namen irgendwie gesucht und dann so eine Location draus gemacht, also irgendwie so ein kleines Areal.
Mhm. Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein komischer Name.
Du kennst ja. Schön.
Weißt du, bin ich neulich auf eine Questgeberin gestoßen, die hieß Nilsine. Und ich war, okay. Ja, eine Verweiblichung meines Namens habe ich auch noch nicht gehört.
Also verkrampfter kann man den Namen nicht vergeben, finde ich. Nilsine.
Ja.
Ja, welche die enge Auswahl der Namensgebung fürs Baby?
Nein. Neben Tittenfick und Vorpommern.
Und Sitz.
Nee, ich dachte nur, das wäre schön, wenn das so auf die auf den Entstehungsprozess rückleiten würde, der Name. Aber wir können so viel rumalbern bei diesem Podcast, weil es so wenig gute Spiele gibt, über die wir reden können, über die wir gespielt haben. Und schon mal jetzt ein Wort der Mahnung vorab. Dieser Podcast wird wieder in zwei Teile geteilt sein. Und zwar wird nach dem am Ende des Podcasts das Thema Mass Effect nochmal erarbeitet in unserem Mass Effect Spoilercast, wo wir nochmal ganz genau das Ende durchgehen, was Nils jetzt gestern Nacht in einer Nacht- und Nebelaktion auch noch geschafft hat. Und Oscar ist es mittlerweile egal. Das ist ganz gut, dass wir keiner da mitreden, weil er sich das Ende schon quasi über YouTube komplett gespoilert hat.
Ihr habt mich gezwungen.
Sind wir jetzt zu dritt heute, aber das gibt es erst nach dem Abspann. Vorher müsst ihr da irgendwie noch was...
Vorher ist langweilig eigentlich.
Vorher ist langweilig und vorher ist dann nur für die Leute interessant, die Mass Effect noch nicht durchgespielt haben und sich noch das Ende unvorbereitet geben wollen. Unser Beileid, Jungs. Und bis dahin, wie gesagt, was wir so gerade zocken. Es kommen momentan sehr viele Spiele raus. Nur irgendwie sind die alle irgendwie scheiße. Also jedenfalls nicht scheiße, aber sie sind auf alle Fälle nicht so große Burner. Also Durchschnittskost. Es ist eine große Ansammlung von durchschnittlichen, mittelprächtigen Spielen, die fast alle aus Japan kommen oder die so klingen, als ob sie aus Japan kommen, aber in Wirklichkeit aus dem Westen kommen. Damit meinte ich das Resident Evil. Danke, Nils. Das ist wieder so wie am Ende des Podcasts, ja, wenn ich dann wieder sage...
Tschüss, ein Drittel ist ja überschaubar.
Ich sage dann wieder Tschüss, sagt Oscar, dann sagt Oscar der Alex und Nils wieder so... Wo bin ich denn?
Mecklenburg-Vorpommern. Nils Ine. Ja. Das glaube ich aber auch manchmal.
Ja, genau. Fangen wir mal mit was so gespielt wurde. Der Jan, der jetzt ja gerade in München ist, hat natürlich Resident Evil gespielt. Zum Glück konnten wir da ab und zu mal ein bisschen über die Schulter gucken. Aber länger als 5 Minuten hat das, glaube ich, auch keiner von uns gemacht, weil das ja irgendwie alles so generisch aussieht.
Das wurde auch 15 Team-Shooter. Ja, das wurde auch super uninteressant. Und er hat ja dann den ersten Level so gespielt, was dann, wie gesagt, durch so eine Art langen Korridor geführt hat, der irgendwie im Untergrund war und so dunkel und ein bisschen bläulich. Und dann hat Jan das Spiel durch, hat gefragt, und ändert sich eigentlich auch mal irgendwie das Setting oder so? Und er so, nee, bleibt eigentlich ganz gleich. Und dachte ich so, oh, also das fand ich da schon irgendwie langweilig. Und dann dachte ich mir, wenn es jetzt die ganze Zeit so bleibt, also wo ist denn der Reiz? Also wenn die ganze Zeit das Gameplay auch schon gleich ist und stellenweise eben auch nicht funktioniert, dann erhoffe ich mir mal wenigstens, dass die Umgebung nochmal so eine gewisse Abwechslung bietet, dass ich doch noch was vom Spiel irgendwie habe am Ende, aber...
Naja, zumal das ja wirklich auch nur mit echten Mitspielern im Vierer-Koop witzig sein, weil die KI, die ist ja wirklich so doof, also der auch der eigene Mitspieler, ich meine, dass Zombies nicht sehr schlau sind, das liegt manchmal in der Natur der Sache, da könnte man sagen, die sind ja auch hirntot, dann müssen sie sich auch nicht anders verhalten. Aber dass seine eigenen Crewmitglieder manchmal dastehen, nichts machen, in der falschen Ecke stehen oder halt sich überhaupt einfach so bescheuert verhalten, das macht das Spiel dann quasi völlig sinnlos für Leute, die das alleine spielen wollen. Und das davon gibt es ja auch noch eine Menge. Plus die ganzen Hardcore Resident Evil Fans, zu denen ich ausdrücklich nicht gehöre, aber die Fans dieser Reihe sind und die vielleicht noch sogar den Überblick haben über die Timeline. Denn das ist ja schwer genug, das alles zu begreifen, da mit den andauernden Hin und Her und Wesker hier und Wesker da und Leon Kennedy und dann die und Yada sonst was. Ich glaube, die bekommen ja da auch nicht richtig neues Futter oder so, weil das, abgesehen davon, dass es eh nur eine Parallelgeschichte ist zu Resident Evil 2, wird ja auch kein Charakter, für den man sich interessiert, irgendwie weiter ausgearbeitet.
Weil man ja auch die Bösen spielt von Umbrella.
Eben, das kommt ja auch noch dazu. Also Jan meint ja auch so, storytechnisch ist einfach so, dass man erstens, dass da keine neuen Nuancen sich irgendwie ergeben oder so, neue Blickwinkel auf das Ganze, sondern man spielt einfach nur die man gar nicht spielen will, eigentlich bei Resident Evil. Und dann trifft man auf die bekannten Charaktere, aber das soll nur so oberflächlich sein, dass es eigentlich überhaupt gar keine Substanz hat und dem Spiel gar nichts hergibt.
Ja, eher so eine Cameo-Sache, dass man die kurz sieht und so.
Guck mal da hinten. Hey, guck mal, da ist er. Ja. Oh, ein Schatten. Ich hab's gesehen. Ja, das hab ich schon gehört, das geht nicht. Der hat auch die Haare so.
Ja, ich meine, das siehst du ja auch an den grünen Pflanzen und so, die so völlig unpassend da reingebaut worden sind, die du, glaube ich, auch nur benutzen kannst und nicht kombinieren oder mit irgendwelchen Sachen da. Das ist alles... Es ist ja, wie gesagt, wir hatten es ja angedeutet, dass wissen auch die meisten Zuhörer, glaube ich, es ist halt ein Spiel vom westlichen Entwickler, der SOCOM-Macher, das ist, glaube ich, ein Team von ehemaligen Zipper Interactive-Leuten, die jetzt aber anders heißen. und zuletzt SOCOM gemacht haben, was auch immer, also SOCOM ist für mich auch so ein klassisches Spiel, was zwar eine riesengroße Fanbase hat, aber was im Grunde ja auch nur so ein bisschen so bei der PlayStation so aus einer Not eine Tugend war, weil die PlayStation hatte ja zu Zweier- und Dreierzeiten keinen großen Multiplayer-Shooter, und damals war es ja noch nicht so üblich, dass immer so das Modern Warfare Call of Duty kam, und damit man sowas Halo entgegensetzen konnte, war zum Beispiel auf der PlayStation halt immer das SOCOM-Franchise ziemlich stark. Und klar, da gab es natürlich auch ein paar gute Titel, und die hatten auch schon als eine der ersten Spiele so ganz geile Sachen mit Spracheingabe und Headset und das ganze Koop-Gespiele. Aber ich glaube, wenn das nicht so diesen Sony-exklusiven Anspruch gehabt hat damals, die SOCOM-Reihe, dann wäre das jetzt auch nie so der große Brenner gewesen. Und ich glaube nicht, dass diese Spiele den Battlefield und den Call of Duty dieser Zeit das Wasser reichen können. Und
genauso lieblos wirkt es halt auch. Es sieht aus, als ob man einfach nur die Skins ausgetauscht hätte. Es könnte auch nur ein Mod sein.
Wirkt wie eine lieblose Auftragsarbeit, wo sich die Entwickler null um Resident Evil scheren, und also das ist, es wirkt ja auch witzig, dass der Entwickler jetzt schon wieder gesagt hat, er macht ein anderes Spiel.
Schließt uns
also,
nicht!
Ja, ich denke mal, die können gar nicht geschlossen werden, weil die werden ja keinem gehören. Also das wird ein unabhängiger Entwickler sein, der halt eben Auftragsarbeiten macht, die werden nicht zu Capcom gehören. Aber ja, es könnte auch das nächste Gwyn werden, also die ja auch so eine Reihe von guten Spielen dann auch für Capcom gemacht haben, wie Bionic Commando. Ja, also das ist also ein Spiel, Resident Evil, Raccoon City, was man sich im März eigentlich komplett sparen kann.
Ja, ich glaube auch, das versucht eigentlich nur auf dieser Resident Evil 6 Welle zu reiten. Also es wurde angekündigt.
Ja, weil gibt's da schon eine Welle, weil...
Naja, also...
Bis auf, dass es kommt.
Ja, also es wurde halt angekündigt mit Release-Datum, es gab einen ersten Trailer, das war ganz geil, und ich glaube, da wurden die Leute einfach ein bisschen heiß gemacht, so, weißt du, dass das einfach...
Das kommt ein anderer
Resident Evil. Dass die Hose einfach mal ein bisschen enger wird, ein bisschen feuchter, ja. Und dann kommt natürlich schon mal was zu Resident Evil irgendwie raus, womit man sich, sag ich mal, die Zeit vertreiben kann. Mhm. Und ich glaube, darauf plädieren die einfach. Einfach
nur ein bisschen überbrücken.
Ja, aber es scheint irgendwie nicht ganz so zu funktionieren, weil, also ich...
Capcom ist auch der Einzige, der immer wieder versucht, irgendwie mit westlichen Entwicklern zusammenzuarbeiten und dabei immer auf die Fresse fällt. Und das ist halt witzig, weil es gibt ja auch westliche Entwickler, auch die mit denen Nintendo zusammenarbeitet. Und die bekanntesten zum Beispiel die Metroid Prime Spiele gemacht haben.
In die Retro-Studios,
ja. In die Retro-Studios. Und die wirken, das waren immer geile Spiele. Und sie wirkten irgendwie, kann ich mir nicht helfen, nochmal japanisch. Also auf eine gewisse Art.
Also ich finde, die haben sich einfach gut eingefügt. Also ja. Hätte mir jetzt jemand gesagt, das ist von Nintendo und von auch entwickelt worden. Hätte ich es geglaubt.
Ja,
also
ja.
Es war ja hier Metroid und Donkey Kong Country Returns. Ja. Also gliedert sich wunderbar ein so und hat sich auch super geil gespielt. War schön.
Mhm. Eben, also es geht ja auch, aber ansonsten hat Capcom da momentan gerade nicht so viel Glück. Und die Idee, ganz klar, sie haben ihre Franchises, die gut laufen, und sie haben ja nur selber auch heute gesagt, so irgendwie Survival, Horror und sonst was, die Nische ist zu klein und wir müssen mehr auf Action machen. Aber natürlich ist die Action nicht viel größer, aber da ist natürlich auch der Konkurrenzkampf viel, viel größer, und da kannst du halt eben gerade im Koop-Bereich nicht mit so einem Spiel ankommen, was so, naja, geht so grafisch so ganz nett und so, weil auch gerade in dem Bereich bist du sofort wieder, dass jemand sagt so, naja, guck dir mal Gears of War 3 an oder so, was genau dasselbe ist. Vier Spieler, Koop, wo es halt in allen Belängen deutlich besser.
Ja, dass man das kombinieren kann, zeigt auch Dead Space. Also lernt ihr denn nichts von der Konkurrenz? Also da ging es ja auch Horror und Action zu kombinieren.
Ja, wobei auch Dead Space natürlich jetzt auch nicht so der Milliardenseller war, aber ganz ordentlich, also so 2-3 Millionen hat es verkauft, und mit jedem, also der erste Teil glaube ich knapp 1 Million, der zweite oder 2 Millionen, das ist der dritte, mal sehen, was da kommt. Dead Space ist ein perfektes Beispiel, vor allem weil ja auch Isaac Clarke von Anfang an laufen und schießen konnte, was sehr praktisch war.
Aber es ist immer so ein bisschen paradoxer mit diesen Action-Spielen, ja. Wenn du jetzt hier bei Binary Domain,
ja.
Da war es zum Beispiel so, dass das Studio gesagt hat, die haben jetzt extra einen Action-Titel genommen, weil er einfach von der breiten Masse akzeptiert wird und es dafür dann wahrscheinlich auch mehr Abnehmer geben wird. Andererseits hast du da aber auch schon genug Titel.
Ja.
Also du schaffst halt ein Produkt für eine breite Masse, die aber gleichzeitig schon eigentlich gesättigt ist.
Oder sich auf bestimmte Marken eingeschossen hat. Wenn das, man könnte auch sagen, der MMO-Markt, der ist riesengroß und so, aber im Grunde ist der eigentlich nur World of Warcraft und ein Konkurrent, der es vielleicht ein bisschen gepackt hat, im The Old Republic. Aber davor haben es 20 Leute versucht und sind alle grandios gescheitert. Und obwohl der Markt groß genug ist, man könnte immer sagen, es gibt hier 11, 12 Millionen WoW-Spieler, aber das heißt nicht, dass die alle sofort noch was anderes spielen. Und ja. Genauso ist der Shooter-Markt, da gibt es halt deine 20 Millionen modernen, also Call of Duty-Spieler.
Ja, die spielen nichts anderes.
Die spielen vielleicht noch jetzt ab und zu Battlefield, weil das hat sich ja auch so ordentlich verkauft. Ja, aber die spielen nichts anderes, genau. Und warum auch? Weil natürlich Activision und auch ja alles daran tun, das Spiel das ganze Jahr über frisch zu halten, mit den ganzen Add-ons, und dann gibt es eben wieder das nächste. Und das Ganze auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Also, da würde ich mir lieber einen Markt, also lieber realistisch sein, wenn wir einen Markt aussuchen, der nicht so bearbeitet ist, und da was machen mit einer Zielgabe, die einzuhalten ist. Halt, es muss ja dieses Mittelfeld geben an Spielen, also die so, sagen wir mal, so 1 Million bis 2 Millionen Stück verkaufen. Das ist so gesundes Mittelfeld. Das ist so auch Unterspielen wie Deus Ex Human Revolution, aber so ein bisschen Überspielen wie Enclaved oder so, was halt so super gefloppt ist, aber 600.000 Einheiten. Aber halt so für 1 Million muss man irgendwie ein Spiel machen können, was gut ist, was in der Nische ist, was seine Fans findet. Halt eben sowas wie das erste Dead Space. Das erste Dead Space hat auch nur 1 Million verkauft, aber das sah ja niemals billig aus. Das sah nie so aus, hätten die das gemacht, so irgendwie für einen viel kleineren Markt oder so. Und das war ein geiles Spiel und das war ein Franchise, auf das man aufgebaut hat.
Aber Dead Space zählt ja für mich auch zu einem der besten Spieler der Generation. Aber das ist zum Beispiel so, das ist ganz komisch. Ich habe letztens diese Gedanken gehabt. Bei Dead Space ist ja eigentlich im Grunde nichts Neues. Es ist ja so, dass vieles Bekanntes einfach sehr gut umgesetzt wurde. Und aber langsam geht mir das so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ja? Also du hörst in letzter Zeit immer nur noch, ja, das Spiel ist wie God of War, das ist wie Dead Space. Ja, das ach hier, das ist übrigens wie GTA, das ist so, und das hier ist so ein Portal-Spiel. Also man
das hörst du aber selten. Nee, das würde ich sofort kaufen, wenn du sagen würdest, das ist so wie Portal.
Ja, was das Dumme ist, man hört in letzter Zeit einfach nur noch Vergleiche. So. Ja. Diese Eigenständigkeit bei Spielen, das fehlt total. Und das war vor, also vielleicht, das ist jetzt noch ein bisschen übertrieben, aber vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders. So. Da hat man dann doch so das Gefühl gehabt, das ist jetzt mal, auch wenn es nur in Feinheiten sich unterschieden hat, aber es war doch irgendwie spielerisch schon was anderes. Und jetzt hörst du nur noch, dass es ein geiler Klon davon. Und irgendwie, langsam habe ich davon genug, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist, auf der anderen Seite, es gibt halt, komisch, bei Spielen gibt es halt, die Genres an sich, die haben ja langsam ausgedient als Kategorisierung, weil immer mehr Genres auch miteinander verschmelzen. Also man kann nicht mehr so leicht sagen Rollenspiel oder Actionspiel. Wenn du einen Mass Effect hast, hast du halt ein Action-Rollenspiel, was beide Anteile hat. Deswegen greifst du, glaube ich, zur Kategorisierung weniger auf ein Genre zurück, als auf Spiele, die das Genre geprägt haben. Also jedes Spiel, was jetzt zum Beispiel Action und Rollenspiel zusammen kombiniert, wird immer vermutlich verglichen werden mit Mass Effect. So ähnlich. Mhm. Also jedenfalls, wenn es Third-Person-Shooter-Action vergleicht.
Und dann auch Sci-Fi-Settinger.
Ja, genau. Zum Beispiel Mass Effect 4. Also, mit Mass Effect verglichen werden.
Ja.
Nee, aber auch deswegen auch Gears of War. Ich meine, das haben wir doch beim letzten Podcast schon gesagt, wie ermüdend das ist, bei jedem Third-Person-Action-Shooter immer zu sagen, für Gears of War und so.
Ja,
das ist halt auch der Shooter, der es mit etabliert hat und mit auch perfektioniert hat. Deswegen, warum sollte ich es auch mit einem zweit- oder drittklassigen Third-Person-Shooter vergleichen? Aber bevor ich mir jedes Mal die Zunge abbreche beim Wort irgendwie Third-Person-Action-Shooter, sage ich halt lieber, es ist so wie Gears. Oder weil ich auch gleich eine Abstufung drin haben kann, ist ungefähr so wie Gears.
Ja klar, ist ja logisch, weil da Informationen auch schnell, sag ich mal, vorvermittelt werden. Ja. Wenn du Gears hast, weißt du, okay, ist Action, ist brutal, ist mit Waffen.
Da kann auch jeder Spieler was mit anfangen. Du musst dem das nicht erst erklären.
Und ja, eben. Gleich, ist es kein Ego-Shooter?
Ja eben, also das ist mir schon völlig klar, aber bloß ich finde rein spielerisch, also wenn man diesen Vergleich nutzt, ist es meistens eben aber auch so, also dass es spielerisch eben auch sehr ähnlich ist, also gar nicht so abwegig. Also wenn du es jetzt eben vergleichst, dass du dann ein Spiel hast am Ende, das sich eben auch so anfühlt wie ein Gears. Und das zum Beispiel nervt mich halt einfach.
Ja, ja.
Also
bei Binary Domain, das fühlt sich ja immer an wie so ein Gears leicht irgendwie.
So. Ja, das genau, also genau, so ein Japano-Klon davon.
Ja.
Okay, es hat eine coole Story und dann sage ich dann wieder, okay, das ist ein guter Punkt, ja. Wenn das Spiel jetzt es schafft, eine geile Geschichte zu erzählen, die mich dann mitreißt und am Ende dann auch ein befriedigendes Ende hat, im Gegensatz zu Mass Effect 3 zum Beispiel.
Dazu kommen wir nachher.
Dann ist es schon, ich sag mal, ein extra Punkt, den ich dann durchaus honoriere. Also das ist dann schon wieder okay, sage ich mal. Aber wenn es dann irgendwie nichts anderes vorzuweisen hat, dann ist es ätzend.
Was hat denn der Herr Oskar Krause überhaupt so gespielt die letzten Tage?
Halo. Das ist geil. Ja, weil
Anniversary?
Naja, bei der Jubiläumsedition hat es der auch einen Downloadcode drin gehabt.
Wurde auch Reach.
Anniversary Pack auch für Reach hast und deswegen reicht Reach auch immer aus. Und das habe ich auch wieder gespielt. Das ist halt, wie gesagt, auf den klassischen Maps immer wieder geil. Man ist cool dann auch zu wechseln. Also, wie gesagt, hängt sie auf, nach wie vor meine allerliebste Lieblingsmap. Und es ist halt geil. Eigentlich brauche ich nur Halo. Also alles andere ist eigentlich Wurst so. Und deswegen freue ich mich auch tierisch auf den vierten Teil. Da habe ich so Bock drauf. Also, letztens auch wieder dran, dass ich richtig Gänsehaut bekomme. Das wird so cool. Also, das wird geiler Scheiß. Aber wie gesagt, Halo im Multiplayer, das geht einfach immer. Mhm. Aber schade, dass das von euch keiner zockt, ja? Also, sonst, ich würde euch gerne mal lang machen.
Ja, darauf wird es dann auch hinauslaufen. Also, weil wir natürlich alle nur Kanonenfutter für dich sind. Ja.
Keine Ahnung, weil. Erstens, das macht dann aber auch keinen Spaß, weil man muss ja. Ein bisschen muss ich ja die Beute auch wehren.
Ja. Also, du bist so wie Predator.
In Menschenform. Ja.
In Oscarform. Dann ist es ja ganz übersichtlich.
Was haben wir noch? Ja gut, das hast du alle gespielt.
Das Redaktionshighlight, ne?
Ja. Trials. Über das wir natürlich nicht reden dürfen, aber was wir natürlich genauso berechnen wie immer. In der Hoffnung, dass keiner in den Kommentaren darauf Bezug nimmt, weil das müssen wir dann sofort löschen. Wir wissen auf alle Fälle, wer den Podcast nicht hört, und das ist Ubisoft. Hoffentlich. Außerdem, ich meine,
ja, was soll jetzt? Was sollst du denn auch sagen? Was
soll man dann großartig sagen? Außer, dass Trials Evolution extremst die Hütte rockt und einfach super Spaß macht. Und wir spielen vor allem den jetzt kommt der Max wieder nicht raus, weil der Nils wieder abgeschlossen hat. Alles wieder mitten im Satz. So kann ich hier nicht arbeiten, das ist hier ein Podcast-Studio und keine Durchgangshalle.
Kommst du nicht wieder?
Nein, ich komm nicht wieder. Zum Doppelten.
Nie mehr wieder auf
Schüsse. Abschließend hier. Schüsse. Wir gehen wieder mal draußen in die Sonne, in die 17 Grad warme Berlin.
21 Grad.
Ja, ist einfach geil.
Achso, wir dürfen nicht drüber reden, aber.
Nee, wir dürfen nicht drüber reden. Es ist. Schon. Aber ich denke mal, auch selbst Ubisoft wird vielleicht nicht so viel Probleme damit haben, wenn man sagt, es ist einfach super geil. Und alle, die ja. das hier spielen, haben das auf ihrer Wunschliste für 18. April als Instant-Buy. Und man kann es halt auch zu viel spielen, aber das weiß man auch, wenn man nicht diesen Podcast hört. Das funktioniert. Wir haben hier immer schön viel Controller dran und das zockt dann schon ganz schön.
Ja, also es ist so gesagt echt ein Instant-Kauf. Also da, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand, der vorher, also den Vorgänger gespielt hat, es auch nur kurz überlegt. Also das ist sowas von blind gekauft und brauchen sich auch keine Gedanken machen, das ist einfach, das rockt so derbe die Hütte.
Vor allem der Multiplayer-Modus, das ist wirklich genial.
Also ja, und das ist auch so, dass Ubisoft da nicht viel kaputt gemacht hat. Also also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie noch so irgendwie ein Passsystem oder sonst was drin sind oder DLC gleich von Anfang an oder
irgendwelche total geilen Ideen, so die man unbedingt.
Oder ein Ezio-Kostüm für den Motorradfahrer, keine Ahnung. Da ist alles nicht dabei.
Ja, man hätte den Multiplayer auch verkacken können, wenn man jetzt einfach nur den Singleplayer genommen hätte, die Streckenführung, dass man Multiplayer ja überhaupt nicht funktioniert, wenn man ja öfters mal stehen bleibt, einen Schalter auslöst oder einen Salto machen muss.
Ja.
Da finde ich wirklich gut, dass die beim Multiplayer darauf geachtet haben, geradlinige Strecken zu haben, die simpel sind, einfach sind und dadurch halt einsteigerfreundlich und einfach auf Gas geben basieren.
Ja, ja, muss ja sein. Wobei, wie gesagt, wir haben ja da nur eine geringe Auswahl. Ich weiß nicht, ich denke mal, es wird später auch noch so mittel- und schwere Dinger geben.
Naja. An Anfang hat es ja nie gemangelt bei Trials. Und dann gibt es ja noch den Editor.
Ja, also wie gesagt, die Singleplayer-Strecken, die sind jetzt auch weitaus detaillierter geworden. Ich meine, der erste Teil sah schon grafisch geil aus, aber man war halt irgendwie immer in dieser Art Hangarhalle oder in dieser großen Flugzeughalle da. Mhm. Und jetzt ist man halt eben auch draußen und die Settings sind überabwechslungsreich und dabei sieht es immer noch so geil aus. Also, saui waui.
Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich Dead Pixels gespielt habe? Doch, das heißt so Dead Pixels, glaube ich. Ist ein Indie-Game.
Ja.
Das ist ganz geil. Das ist so im Design so, also... So 8-Bit-mäßig, so Megaman-Style sehen die Figuren aus und das geht einfach nur darum, dass du eine Straße dich entlang ballerst und dir immer so Zombies so auf dich zu gewatschelt kommen und unterschiedliche Typen, ganz langsam, ganz schnell, einer, der dich ankotzt und so weiter und so fort, mit einem geilen Soundtrack und es ist so liebevoll und so cool gemacht, das ist ja auch so ein Indie-Game, ich bin da für sowas eigentlich nicht unbedingt zu haben. Aber das war ganz geil, weil du dich einfach so, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich 20 oder über 20 Straßen, die man sich einfach so Arcade-mäßig einfach langballert. Und das zusammen mit einem Kumpel zu zweit, das macht derbe Bock. Und das Coole ist, da sind auch immer so kleine Details sind drin, die es immer noch reizvoll machen. Ja? Zum Beispiel, wenn du kannst Items sammeln und dann auch verkaufen, Munition, gibt es alles verschiedene Waffen. Und wenn man aber zu viel trägt, wird man langsamer. Und es hat sogar unterschiedliche Stufen. Also du kannst wirklich so viel tragen, dass es noch ein Gramm reicht, damit du dich nicht mehr bewegen kannst. Und dann läuft er super langsam vorwärts. Und das Geile ist, wenn dann halt einfach keiner seine Items ablegen will, weil sie alle so gierig sind. Yeah. Und, alle mit dem, und dann schleichen die beiden Figuren so die Straße lang. Ich, nein, ich mach halt alles, ich will doch alles verkaufen. Und es ist aber wirklich so cool, die Mucke ist gut. Wie gesagt, echt kurzweilig und eine geile Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte das gekostet hat.
Das ist jetzt also vom Indie-Platz.
Ja, genau.
Das sind meistens nur 80 Points.
Ja, irgendwie sowas, genau. Muss gewesen sein. Aber da variieren auch die Preise manchmal, oder?
Kann ja, geht hoch bis 240, ist das Limit.
Ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall war es günstig und für Mega Man Zombie-Spiel auf der Straße fand ich es geil. Und genau das hat es mir auch geliefert und das ist echt, ist cool. Also ist auch mit, glaube ich, mit Highscore am Ende und so und dann wird nochmal in der Statistik aufgeführt, wie viel du umgelegt hast und so weiter und so fort. Ziemlich cool. Ich habe ja sowieso einfach so auch so eine Liebe zu diesen Retro-Titeln, weil die sind einfach ehrlicher und reiner als dieses ganze neue, moderne Zeug.
Naja, das Trials HD ist ja Teil von dem nächsten Xbox Live Arcade Festival, das sich ja Arcade Next nennt. Da ist ja dann auch noch eben, wie gesagt, Minecraft für Xbox tatsächlich dabei, was eben auch 1600 Microsoft Points kostet und damit fast genau ein bisschen günstiger ist als die PC-Version. Die kostet ja mal auch schon 20 Euro. Aber interessant war nur, dass das jetzt auch die ersten Spiele sind, die diese Grenze der Gamerscore-Punkte wieder aufgehoben haben. Das heißt also, ich weiß nicht, ob es bei Tried schon so ist, aber auf alle Fälle sind diese drei Spiele in dem Zeitraum, wo man schon als Xbox Live Arcade-Spiel 400 Gamerscore-Punkte vergeben kann. Das ist ja von Microsoft jetzt aufgehoben worden, die 200er Grenze. Und jetzt, naja, mal gucken. Und für DLC ja auch, also. Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht warum. Natürlich machen sie es auf der einen Seite deswegen, weil die Xbox Live Arcade Spiele immer größer werden. Also auch gerade Spiele wie I Am Alive oder so, die sind ja zumindest, also was den Spielspaß angeht, darüber kann man sich streiten. Aber was so den Production Value und so angeht, sind das ja schon fast nicht mehr zu unterscheiden von großen Produktionen. Deswegen war das vermutlich auch überfällig, da die Gamerscore anzupassen. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht mehr, ob das Gamerscore-Thema noch immer noch so wichtig ist oder ob das
jetzt ja, doch schon. Ich glaube, das ist ungebrochen für viele immer noch so das Ding. Also ich habe letztens auch einem Kumpel ein Spiel ausgeliehen. Ich habe gesagt, hier, Shadows of the Damned war das.
Ja.
Ich habe gesagt, guck dir das mal an, das ist dein Humor, das wird dir gefallen, das ist geil. Und dann gibt mir das so zurück und so, oh hier, ey, danke, ich habe jetzt 1000 Punkte. Ey, so, du solltest das nicht auf 1000 Punkte spielen, du solltest es einfach durchzocken. Aber so eine Leute gibt es dann irgendwie doch, die dann auf Teufel komm raus, einfach die volle Punktzahl brauchen. Ja. Aber davon kann man sich nichts kaufen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich habe das übrigens ausgestellt, alles. Ich habe den Ton ausgestellt, ich habe dieses Icon ausgestellt, ich sehe nichts. Ich zock das Spiel, also das nervt doch ohne Ende, das macht doch alles kaputt.
Ist doch für den Arsch. Das ist auch ausgestellt. Das nervt mich auch, wenn zum Beispiel irgendwie so ein Spiel, das ist ja nicht immer so, aber es kommt eine Cutscene oder so und das Spiel versucht, die Atmosphäre aufzubauen. Ja. Und kommt dann so, Achievement unlocked, yeah, 20 Punkte.
Ja, das geht mir auch typisch auf den Sack. Cool ist es natürlich, wenn du jetzt irgendwie so kurz irgendwie eine Rendersequenz hast, das blendet so aus, wird schwarz und dann kriegst du einen Gamescore und dann geht's weiter. Das ist gut. Aber wie gesagt, abgesehen davon, mich erinnert es dann auch immer wieder dran, dass irgendwie da wird dann irgendwie doch der Jäger in mir geweckt, ja? Und dann da spiele ich es doch einfach anders, das ist so. Und deswegen habe ich es einfach ausgestellt, weil ich will mir irgendwie den...
Teilweise ist auch genau das der Reiz für manche Leute. Dass sie halt dann sehen, ist für den Erfolg muss ich das und das machen, das ist eine coole Idee, versuche ich.
Ja, eine Handvoll meiner Kumpels, die geht auch tierisch drauf ab. Ist ja auch völlig okay, wenn einem das Spaß und Freude bringt, ist doch in Ordnung. Also mir kann es doch egal sein, wie jemand da seine Freunde in so einem Spiel findet. Wenn es die Komplettierung ist, ist doch okay. Aber ich weiß, dass ich Spiele anders spiele und nicht mehr so, wie ich es eigentlich am liebsten habe. Also so, dass mir einfach die Atmosphäre, die wird mir dann einfach kaputt gemacht durch das Zeug. Und ich gucke mir natürlich auch den Gamescore an, dann hinterher, wenn ich das Spiel ausgemacht habe. Da gucke ich natürlich auch mal rein, so, ach, was habe ich denn gemacht? Oder vielleicht manchmal haben die sich auch irgendwie welche geilen Sachen ausgedacht, dass er noch ein bisschen schmunzeln muss über den Erfolg oder so. Das ist ja auch ganz cool. Zum Beispiel bei also was Rev ist es so, da kommst du ja auch in so eine Quelle und da bist du von so einem Quellenmädchen bedient, die haben relativ wenig an und relativ große Hupen. Und man kann dann so den Blickfokus direkt darauf lenken. Und du kriegst einen Erfolg dafür, dass du mehrmals hinguckst. Das wusste ich auch nicht.
Das ist die Szene mit dem Bespritzen?
Ja, genau. Mhm. Und klar, du siehst zum Beispiel auch im Hintergrund, dass da irgendwie Spanner sind. Dafür kriegst du auch einen Erfolg, dass du die entdeckst alle. Bloß du siehst halt irgendwas hinten in der Ecke wuseln, dann guckst du schnell hin und dann merkst du, okay, da oben wuselt noch einer und dann ist es irgendwann vorbei und denkst, okay, gut, alles klar, habe ich gemacht. Aber wie gesagt, bei den Quellmädchen, da fühlte ich mich schon ein wenig ertappt, muss ich sagen. Hm. Und das kann man jetzt in meinen
Achievements auch lesen. Perversling.
Furchtbar.
Nils. Außer Mass Effect, wozu wir nachher kommen werden, habe ich, ja gut, Trials hatten wir auch schon. Was kann ich denn erzählen? Darksiders kann ich erzählen.
Was hatten wir schon?
Trials hatten wir schon. Mass Effect darf ich noch nicht. Ja. Also, muss ich jetzt gerade überlegen, was ich überhaupt noch sagen kann und darf. Aber da kommt mir halt Darksiders in den Sinn, wo ich eigentlich die wenigste Lust habe. Ich war in Amsterdam bei THQs letztem großen Sommerhit. Soll ja irgendwie so Juni, Juli erscheinen.
Ja.
Und ich muss zugeben, ich habe den ersten Teil nie gespielt. Ich habe immer nur gehört, dass der ganz oft mit Zelda verglichen wurde.
Also ich habe den ersten Teil gezockt. Ich fand den auch cool, hat mir auch Spaß gemacht. Ich finde den Zelda-Vergleich, der ist absolut treffend. Also ich weiß immer nicht, warum die Leute sich da so aufregen.
Du hast ja beim ersten, du hast ja teilweise fast dieselbe Melodie, wenn du Schatzkästen aufmachst.
daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß einfach, ach, dieses Feeling, einfach dieser Aufbau, das ist, du hast so eine gewisse Linearität da drin, aber immer noch so ein gewisses Maß an Freiheit, dass du das Gefühl hast, du wärst doch irgendwie ein Stück weit doch ein Entdecker. Ja. Wenn du jetzt unter Wasser tauchen kannst, in Höhlen rein oder irgendwo hochkrabbeln und da findest du dann doch irgendwie ein Geheimnis und so. Und deswegen finde ich den Zelda-Vergleich eigentlich ziemlich passend. Ich muss dazu, ich bin auch Zelda-Freund und Fan, ja. Also fällt mir jetzt auch gar nicht schwer und ich weiß auch nicht, warum sich da Leute aufregen oder.
Hat sich auch keiner aufgeregt. Also im Gegenteil, wie gesagt, Darksiders 1 hatte ja sehr, sehr viele Fans. Kam ja, wie gesagt, auch zu so einem denkbar günstigen Zeitpunkt raus, so im Januar, wo nicht viel los war. War so ein bisschen der Überraschungshit und gerade die Leute, die nur eine Xbox oder eine PS3 hatten, waren natürlich dankbar, so eine Art Zelda-ähnliches Gameplay auch mal auf eine HD-Konsole zu bekommen, weil das gab es halt auch nicht so selten. Und deswegen war ja das erste Darksiders eben auch für THQ Blue vermutlich sehr überraschend, eben sehr, sehr erfolgreich. Aber mit Darksiders 2 schafft man jetzt die Geschichte
Ja, man ändert halt ein bisschen was. Also die haben auch nicht gerne, also die Entwickler haben den Vergleich mit Zelda nicht gemocht. Also wenn man sie darauf angesprochen hat, haben
die dann wird den gemeint, Titel aber nur gut tun, verstehe ich nicht.
Haben sie mal gemeint, nee, und weil an den anderen Redakteur mal fragt, so, ob sie es halt gespielt haben, so das letzte Zelda und so, und die immer, nein, also mit Zelda haben wir eigentlich gar nichts am Hut.
Also vielleicht sollte man auch irgendwann verstehen, dass es nicht das Schlechteste ist, mit so einem guten Spiel verglichen zu werden.
Also, ja, das ist komisch. Ja. Und jedenfalls haben die sich schon mal gedacht, ja, wir wechseln jetzt einfach mal das Gameplay ziemlich groß. Warum nicht einfach mal beim zweiten Teil was ganz Neues machen? Ja? Kann man ja versuchen. Und zwar das ganze Kämpfen, das war wohl ziemlich viel gekämpft von dem ersten Teil, habe ich mir sagen lassen. Mhm. So fast schon wie in God of War irgendwie. Und ich habe mich beim Spielen halt dann schon gefragt, so kämpfen, wird hier mal gekämpft, kommen noch Kämpfe? Weil ich hatte 3 Stunden Zeit für ein Dungeon. Also es ist wirklich groß, das muss man auch mal vorneweg sagen. Die haben gesagt, der Umfang wird gigantisch. Allein der erste Abschnitt, das erste Kapitel von Darksiders 2 ist irgendwie so groß wie der ganze erste Teil. Und darum hatten die halt auch 3 Stunden Zeit für einen Dungeon. Und das hat man halt auch benötigt. Also es war auch keiner schneller durch. Das ist wirklich richtig, richtig groß. Und ja, gekämpft wurde halt fast gar nicht. Also das kann man wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich gekämpft habe.
Ja.
Stattdessen gibt es jetzt einen ganz, ganz großen neuen Schwerpunkt. Klettern und hüpfen, was das Zeug hält, wie Prince of Persia.
Da hast du ja uns, und da hast du ja uns das Video gezeigt und gesagt, wir hatten es ja vorhin mit den Vergleichen, ne? Ey, aber da kannst du niemandem erzählen.
Man kann es nicht anders beschreiben. Man bringt es auf den Punkt, wenn man sagt, das ist Prince of Persia im Darksiders-Universum. Damit ist fast alles gesagt.
Das Geile ist, sollte es mal ein Event zu Darksiders 3 geben, darfst du die Entwickler nicht mehr darauf ansprechen, ob sie Prince of Persia gespielt haben.
Ja, nee, haben wir nie.
Kennen wir gar nicht, hatten wir
das ja. Aber wir haben jetzt Zelda gezockt.
Nee, das Geile ist halt einfach wirklich, du siehst, also die Wände, also überhaupt diese Elemente beim Klettern, die sind eins.
Die Animation, die Bewegung, ja. Alles. Du hast wenn er an der Wand langläuft, da mit der einen Hand sich festhält, so entlang schrammt, das ist alles
genau. Der kratzt dann da so lang und läuft, die Laufanimation, die sieht haargenau so aus. Dann hast du da diese Balken, die dann so ein bisschen in die Wand reingelassen wurden, die sind auch
auf dem Prince of Persia.
Dann hast du diese
an Balken kann man lang klettern.
Die Balken,
den Greifarm.
Genau, die so senkrecht von der Decke hängen, wo du so hin und her springst. Das ist also unfassbar. Also das ist wirklich. Hättest du mir nicht gesagt, das ist Darksiders 2 jetzt. Ich hätte geglaubt, das wäre Prince of Persia.
Ja, das ist wirklich sehr skurril. Da haben einige Leute schon gestaunt. Und dazu kommt dann auch noch der Schwierigkeitsgrad, weil es auch nicht ohne Fläche haben die sich gedacht, Mensch, Dark Souls war ein Erfolg, ja, knüpfen wir da mal an, machen wir Prince of Persia auf hart. Das scheint so vielleicht die Formel dahinter zu sein. Wir haben uns auch schon gewundert, als wir angekommen sind, vor jedem Fernseher lag halt so ein kleiner Guide, ein Lösungsbuch für eine Demo, für einen Dungeon. Ja, und alles war so, haha, Lösung für eine Demo. Und nach 10 Minuten haben alle Redakteure fleißig drin geblättert, so, was, wo bin ich, wo geht's hier weiter? Weil die Orientierung fällt einem auch ziemlich schwer. Also das Dungeon ist ja wirklich groß, man kann sich ja vorstellen, bei 3 Stunden Spielzeit. Ne? Und wenn dann halt auch noch alles gleich aussieht und man bei unzähligen Klettereinlagen irgendwo runterfällt und sich wieder neu orientieren muss und man hat auch keine Markierung auf der Map, wo man jetzt ist oder wo man hin muss, wo das Ziel ist von der Quest, da kommt man ganz schnell wirklich durcheinander, sich zu überlegen, so, bin ich jetzt hier Punkt A oder Punkt B, wo muss ich lang?
Das ist auch so furchtbar dämlich, ich meine, ich weiß nicht, wo sie das her haben, keine Ahnung, aber bei Dark Souls ist ja richtig, gibt es eben keine Karte. Bloß das Geniale bei dem Spiel ist ja, man kommt ja trotzdem vorwärts, weil es einfach so klar strukturiert ist und im Design dich einfach so stringent nach vorne führt, ja. Die Welt ist riesig groß, aber man weiß einfach, wo man ist und wo es lang geht, ja.
Ja, das ist so ein ganz großes Manko, dass die Entwickler, die wurden ja auch darauf auch gefragt und die haben ganz stolz gesagt, nee, das ist eigentlich Sinn der Sache, ja, das bezweckt. Wir wollen, dass der Spieler halt mal nicht an die Hand genommen wird, nicht so tutorialmäßig, hier guck mal, mach mal das und das, sondern der Spieler soll die Welt erkunden und selbst entdecken.
Ja, aber man muss das Spiel auch das hergeben.
Aber ganz ehrlich, also ich entdecke ja auch gerne, ich spiele ja Skyrim. Also ich bin jetzt nicht so die entdeckungsunlustigste Variante. Wenn ich einfach keine Lust habe, was zu machen, weil das Spiel sagt einem gar nichts. Es kam mehrfach vor, dass ich halt in den Raum gekommen bin, habe einen Hebel umgelegt und normalerweise kennt man es so als langjähriger Videospieler, dass eine Sequenz einem sagt, hier der Hebel, der hat jetzt bewirkt, dass das Wasser irgendwo steigt oder dass irgendwo eine Tür aufgeht. So, ich habe diesen Hebel umgelegt und gewartet und es passierte nichts. Also, wie alle anderen, wieder in dieser Lösung geblättert und dann stand da, go back to room so und so und hat toll Backtracking. Also, ich reagiere auf Backtracking echt allergisch und vor allem, wenn man nicht drauf kommt. Wenn du einfach aus Langeweile zurückgehen musst, weil du nichts anderes gesagt bekommst. Da habe ich dann von vornherein diese Angst, die nächsten 10 Minuten meines Lebens zu vergeuden, weil ich nicht weiß, ob das die richtige Richtung ist, die ich einschlage.
Wenn du sie nicht ohnehin schon vergeudet hast.
Ich glaube, das eins hat aber auch viel Backtracking, zumindest wenn du so auf Completion aus warst und sehr viel sammeln.
Ich finde es immer so billig, weil dadurch kann man halt natürlich ein Spiel auch strecken, so unglaublich. Klar, wir sagen, es ist riesig, man braucht ewig, ja, wenn da natürlich die Hälfte Backtracking drin ist, dann ist es langweilig. Mhm. Finde ich immer so wie so eine Ausrede.
Aber beim ersten Teil war es durchaus so, dass wenn du irgendwas betätigt hast, du auch eine kurze Sequenz dir erzählt hat, was das bewirkt.
Ja,
das
muss so sein. Das ist Videospielstandard.
Vielleicht gab es das bei Prince of Persia nicht.
Ja, bei Prince of Persia. Das ist nur ein geschriebenes Gesetz, der Spieler erwartet das einfach. Sonst, ich habe beim ersten Mal den Nebel 2-3 Mal umgelegt, weil ich dachte, das kam einfach nur nicht oder so. Das ist irgendwas aufgegangen. Ich stürze noch ein paar Mal ab, ist ja eine frühe Alpha-Version gewesen. Aber nö, die haben gesagt, das soll so. Gut. Also mich hat es so ein bisschen abgeschreckt, die ganze Zeit nur zu klettern, runterzufahren, mich zu orientieren und zu verlaufen. Spielspaß stelle ich mir persönlich anders vor. Gibt bestimmt Leute, die vielleicht drauf stehen, so auf Prince of Persia, auch schwer, aber ob das jetzt der richtige Weg ist nach dem ersten Erfolg und dem ersten Teil damals, so eine ganz andere Richtung einzuschlagen, wo THQ sowieso kein Problem hat.
Wo auch Prince of Persia jetzt auch nicht so
besser
mehr war. Also
der erste Teil war irgendwie noch so, der erste oder zweite, dieses Warrior Within. Also wir reden inzwischen von der Neueren, nicht jetzt von Prince of Persia von 1991 oder so, aber die Ubisoft Prince of Persia, da glaube ich der zweite Warrior Within, der war noch mit so der Beste und da ging es ja irgendwie auch immer mehr abwärts, vor allem dann mit den ganzen komischen, mit dem letzten.
Mit dem Cell-Shading.
Aber ich weiß nicht, hatte der Untertitel oder hieß das nur
Prince of Persia? Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Ich habe den auch gespielt. Optisch gefiel der mir super gut, ne?
War das der, wo man nicht sterben konnte?
Ja, genau, weil die Truller wieder kamen und dann wieder hochgezogen hat.
Das hätte ich mir bei Darkseid gewünscht.
Ich bin ein krasser Prinz, ja, und dann muss ich mich von einer Tante retten lassen.
Grundsätzlich war die ja schon irgendwie heiß, die Tante.
Ja, machen wir mal kurze Unterbrechung?
Ja, kurze Pause. Ja, dann sind wir wieder zurück von der Pause, die uns beschert worden ist, weil ein Handwerker unbedingt rein wollte, um seine Hände zu waschen. Finde ich natürlich, gibt einen Bonuspunkt für Sauberkeit, aber natürlich einen Abzug für schlechtes Timing, weil wir doch gerade Podcast aufnehmen.
Hat mich aus dem Konzept gebracht.
Naja, scheiße, welches Konzept?
Ja, aber gerade fragen.
Ja, Prince of Persia, du hast nochmal nachgeguckt, genau, der letzte Session-Inter hieß auch einfach nur Prince of Persia.
Ja, wenn ich. Aber wie gesagt, ich fand es optisch ansprechend. Mich hat es auch nicht gestört. Es war ja eigentlich, ich sag mal, könnte man ja fast sagen, ein ruhiges Spiel, weil ja, die war ja recht unbelebt, die Welt. Kaum Gegner. Damit habe ich ja gar kein Problem. Wenn das Spiel mir das plausibel erklärt und mich zu entsprechenden Punkten führt, die dann auch doch wieder reizvoll genug sind, wie zum Beispiel im Bosskampf, Das ist auch okay, aber ich glaube auch die Bosskämpfe waren ein bisschen merkwürdig. Also da hatte ich auch so, glaube ich, stellenweise meine Problemchen, was eigentlich nicht normal ist.
Nee.
Weil ich sonst immer mit Bossen ziemlich gut zurechtkomme.
Ja. Ja, ja.
Aber da war das jetzt nicht so bombig. Aber wie kommen wir auf Prince of Persia?
Ja, von Darksiders. Das war ein leichter Weg.
Weil es sich nicht viel nimmt. Aber Bosskämpfe ist ein gutes Stichwort, weil Bosskämpfe waren da auch enthalten am Ende vom Dungeon. Einmal ein Miniboss und dann war ein richtig großer Fetter. Und da muss man auch schon gleich den nächsten Kritikpunkt ansetzen, weil ich habe mich zuerst gefreut, als der Boss kam, war schön inszeniert. Da war mal eine Zwischensequenz und die sehen auch wirklich ganz gut aus, muss man den schon lassen. Das ganze Design, dieses Comichafte, der Style ist schon cool von Darksiders. Und dann habe ich angefangen zu kämpfen und mich gewundert, so, macht das jetzt irgendwie Feedback, weil es gab keine Lebensenergieanzeige. Das finde ich immer so ein Unding bei Bosskämpfen, nicht zu wissen, welche Attacke jetzt Schaden macht und welche nicht. Ja. Ja, und am 5., 6. Anlauf habe ich dann halt mal in dem Lösungsbuch nachgeguckt, das war jetzt keine große Hilfe, da habe ich einen Typen angewunken, der wusste auch nicht wirklich Bescheid, hat einen anderen geholt. Das hat mir dann auch Sorge bereitet, weil der hat gesagt, hier, du musst diese zwei Fähigkeiten skillen, die kannst du auch in mehrere Stufen ausbauen. Weil die sind hilfreich.
Ja.
Also genau, nach dem Motto, oh, da könnte man sich ja so festgehen, wenn du vielleicht Punkte vorher woanders investiert hast. Und da dachte ich mir schon wieder, oh, das ist ein Unding. Wenn nur diese zwei Dinge wirklich hilfreich sind. Und das war wirklich so, ich habe die ausgerüstet, auf so, kannst du dann auf Buttons belegen dann halt, damit du die im Kampf halt schnell drücken kannst. Das ist komfortabel gewesen. Ich habe die Dinger rausgehauen und der war sofort tot. Ja, ich habe vorher 10 Minuten lang gekämpft und dann diese zwei Zaubersprüche, fällt um. Aber ohne diese Zaubersprüche halt nicht. Und das ist einfach so ein Makel halt. Das
ist ja super Essen.
Ja.
Also das verstehe ich aber nicht, weißt du, der erste Darksiders-Teil war echt cool. So, jetzt den zweiten Teil zu nehmen, einfach mit einem anderen Charakter, also dem
Tod, was Krieg, Tod, jetzt ist tot.
Und der sich einfach anders spielt, in einer neuen Welt, mit anderen Gegnern.
Anderes Gameplay.
Der die Story aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Warum jetzt so anders? Also das wäre so, als würdest du so ein Spiel nehmen, einfach wie Red Faction und hättest ein Spiel wie Red Faction Guerilla und würdest dann einen ganz anderen Teil machen, mit der sich ganz anders spielt, wo du eine Waffe hast, die wieder repariert statt zerstört und wo das alles nicht mehr draußen ist auf dem Mars, sondern in kleinen Höhlen und mit außerirdischen Kreaturen und so. Das macht doch keiner. Warum sollte man das machen? Ja.
Also ich weiß nicht. Also ich finde, also so wie das klingt, wie gesagt, ich habe selber nicht gespielt, ja, oder auch.
Es ist ja kein kompletter Reinfall, nur es sind so viele Marker. Also
danach klingt's aber
halt. Ja, es sind einfach so viele Dinge, die mich persönlich halt einfach stören, weil ich bin nicht jemand, der gerne rumklettert. Damit fängt schon mal an. Wenn jemand gerne klettert, okay, aber diese Orientierungslosigkeit.
Dann ja, aber ich kann es dir sagen, als jemand, der den ersten Teil gespielt hat. Da gibt es jetzt keinen Punkt, der mich jetzt so irgendwie berauscht, dass ich sagen muss, oh, das würde ich jetzt gerne probieren. Oder, also ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Also,
ja, weil es halt nicht mehr so ist.
Klar.
Ja. So wie Nils es verkauft, hat man ja auch keine Lust.
Also Nils an sich schon.
Ja.
Aber da habe ich mir, was heißt mehr erhofft, da habe ich mir einfach was Solideres irgendwie erhofft, sage ich mal. Also, das klingt mir ein bisschen
so überlegt, das ist schon
tierfreudig, so mit Elementen, die eigentlich gut funktionieren.
Ja. Wenn es halt auch schon so in knapp 3 Monaten kommen soll und da waren halt echt noch ein paar Bugs drin und ein paar Abstürze und es war nicht immer erst rein hübsch. Also es fehlte einfach so. Polishing hätte es echt nötig gehabt, noch ein paar Monate vielleicht ranzuhängen. Es wirkt an manchen Stellen so kantig und unfertig. Und das 3 Monate vor Veröffentlichung.
Aber vielleicht kommt es raus und alles wird anders.
Ja.
Das ist total geil. Das sorgt voll die Hütte.
Drückt mal THQ die
drauf. Das geht voll ab. Das Spiel des Jahres.
Ja.
Das neue Portal.
Lass uns überraschen.
Lass uns überraschen. Ich meine, genau, du musst ja immer am Ende von solchen Forschern immer sagen, die haben nach 3 Monaten Zeit, da kann sich viel ändern.
Da kann sich einiges.
Meistens ändert sich da fast gar nichts. Aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Ich kann noch hinzufügen, aber nur ein ganz kurzer Eindruck zum Thema, ey Leute, was geht denn in Japan schief zurzeit? Ninja Gaiden 3. Kam ja gestern auch, ich habe es ja eine Stunde gespielt. Jeder, der meine Spielebiografie kennt, weiß, dass ich Ninja Gaiden 1 und 2 nicht gespielt habe. Jedenfalls nie richtig lange, immer nur so kurz angespielt habe. War nicht so mein Ding. Das war, wenn schon Team Ninja und Tecmo, dann lieber Dead or Alive. Wo ich ja auch Ryu Hayabusa spielen konnte,
aber
weniger Ninja Gaiden. Hat eine super krasse Hardcore-Fanbasis und das Hardcore bezieht sich nicht nur darauf, wie toll die Fans sind, sondern auch wie hardcore sie in ihren Spielen sind, weil das ja wirklich traditionell sehr, sehr schwierige Spiele waren. All das ist Ninja Gaiden 3 nicht mehr, zumindest nicht nach einer Stunde Spielzeit. Bis jetzt hat sich das ganze Spiel, ich spiele es auf der PlayStation, immer nur so gespielt. Quadrat, 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 Quadrat. Was einfach der Knopf ist für den schnellen Angriff. Es gibt ja nur zwei Angriffe bis jetzt, so schneller Angriff und schwerer Angriff. Und bis jetzt habe ich eigentlich immer nur wie ein Blöder auf den schnellen Angriff hämmern müssen. Ab und zu zwischendurch so, gab es dann noch ein paar kleine Quicktime-Events, wenn man dann die Leute so langsam so auseinander in zwei Scheibchen gerissen hat. Das Spiel spielt sich wie im Autopilot. Meine, am Anfang kann man zwischen drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen. Einer ist, glaube ich, irgendwie, der ist mit Bewegungssteuerung, der bei das Spiel auch Move unterstützt. Und dann gibt es noch Normal und Ninja. Ich habe natürlich Normal gespielt. Und auf Normal wirklich kann man das, glaube ich, auch einem Fünfjährigen in die Hand drücken. Jetzt von der Steuerung, weniger vom Gewaltgrad. Das ist eher einem 25-Jährigen zu empfehlen. Denn das Spiel ist natürlich wieder so auf eine komische Art so extrem blutig, aber halt eben auch so überzeichnet blutig. Also da sind andauernd Blutwolken. Also überall, wo du mal hinschlägst und so hast du eine Blutwolke und der Ryu, der ist dann auch immer blutüberströmt. Die ganze Handlung spielt halt so in der jetzigen Zeit, dass du da erstmal am Anfang, und wie gesagt, deswegen sind die Eindrücke jetzt noch nicht so intensiv, weil ich das halt erstmal am Wochenende weiterspielen muss, aber am Anfang gehst du halt nach London, weil da so ein super Terrorist deine Auslieferung erwartet und das ist dann irgend so ein durchgeknallter Superfreak, der dann irgendwie dir ein Ultimatum stellt und dich dann irgendwie verflucht und dir dann in diesem Fluch dann irgendwie mit den ganzen Seelen deiner bis jetzt umgebrachten Leute und sowas. Bla 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 bla. Also die Ninja Gaiden-Dinger waren, glaube ich, noch nie dafür bekannt, dass sie jetzt nur, die Storys waren, glaube ich, so ähnlich sinnvoll wie Metal Gear Solid oder so. Also dass man da irgendwie vermutlich ein Buch brauchte, um den Sinn irgendwie zu entziffern, was halt aber auch so, eben so ein typisch japanisches Element ist. Aber es gibt halt eine Sache, zwei Sachen, die halt sehr, sehr auffallen. Einmal, dass eben der Schwierigkeitsgrad wirklich so extrem, extrem gedowngraded wurde. Also das, bis jetzt, da sind keine Kombos nötig, die Gegner sind alle. Früher bei Ninja Gaiden kamst du in deinem Dojo oder sonst wo in so einen Raum rein, da waren dann drei andere Ninjas und das war jetzt nicht irgendwie so nach 20 Stunden Spielzeit, sondern das war meistens so der dritte Raum, gleich am Anfang, nachdem du irgendwie so 6 Tutorial-Pfeile bekommen hast, die wurden dir ja immer so wie Blast-Pfeile dahingeschossen. Und dann waren diese Gegner schon fast gleichwertig und du musstest schon an den Wänden abspringen und irgendwelche Kombos machen, um die drei zu erledigen. Und du hattest nach jedem Raum und nach jedem Kampf immer schon das System so, die durch eine bessere Taktik und durch einen besseren Skill besiegt zu haben. Bis jetzt ist das bei Ninja Gaiden 3 so eher wie God of War. Also so sind auch die Gegner, ja. Also das sind einfach Kanonenfutter. Das sind die sind alle so wie irgendwelche Spezialeinheiten gekleidet und so, aber haben auch Raketenwerfer und Maschinengewehre und so, aber im Grunde rennst du immer nur von einem zum anderen und machst da und
was ist ja für die Fans echt ein Ninja-Faustschlag ins Gesicht.
Aber wirklich, das ist ein richtiges Tomahawk ins Gesicht für die Fans. Und was mich dann eben auch wirklich sehr verstört hat und mich zu der Frage veranlasst hat, was da in Japan gerade schief läuft, ist eine ganz komische Stimmung, die dieses Spiel hat. Also am Anfang, also die Gegner, die du nicht gleich vierteilst oder so, die gleich tot sind, die am Boden liegen, die versuchen immer wegzu kriechen und wimmern dabei irgendwas mit, oh, bitte lass mich am Leben und bitte, ich bin verletzt und also die sind immer in so einem Mitleidsmodus, was einen irgendwie immer so einen komischen Nachgeschmack beim Kämpfen gibt. Und zwischendurch gibt es halt Szenen, wo irgendwelche Gegner dann eben auch ihre Maske abnehmen und sagen, oh, ich musste hier mitmachen und ich bin Familienvater und ich wollte ja noch meine Kinder ernähren, töte mich nicht. Und die einzige Option, die Ryu dann hat, ist, okay, das verbindet ihn so ein bisschen mit Kratos von God of War. Der kann ja auch nur interagieren mit Leuten, indem er sie tötet. Aber genauso geht das eben auch bei Ryu so. Du bringst sie halt alle um. Aber dieser komische Tenor, der sich dann auch, glaube ich, noch ein bisschen weiterzieht, dieses so, ja, man soll auch sehen, wie schlimm das ist, was man da macht und dass die Leute, die man umbringt, das sind halt alles nicht nur böse und so. Ja, alles schön und gut, das ist jetzt, das passt halt nicht. Du kannst nicht mit dem Spiel anfangen, so Grautöne zu zeichnen, wenn du gleichzeitig versuchst, so mit extrem übertriebener Splattergewalt dich dann da durch die Menschen zu kämpfen. Also sehr, sehr seltsam. Also das ist ein komischer Mix, der, glaube ich, den Hardcore-Fans überhaupt nicht gefallen wird, weil er halt bis jetzt zumindest extrem anspruchslos ist. Und ob er neue Leute erreicht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle spielt sich das halt so bis jetzt so ganz locker von der Hand.
Ja, das wird halt andere Leute ansprechen. Wie gesagt, die Serie ist seit hierher dafür bekannt, dass du einfach einen krassen Skill brauchst. Ja. Du musst hier jeden Schritt in diesem Spiel erkämpfen. Und auf einmal so auf Autopilot, dann kannst du wissen, wie das läuft. Also die Fans, die es nicht rechtzeitig mitbekommen, kaufen sie es, zocken das vielleicht eine Stunde und geben es wieder weg. Also da wird sich dann eine andere Zielgruppe, sag ich mal, auftun wahrscheinlich, weil das kann es ja nicht sein.
Hast du dieses Ninja Blade mal gespielt? Das gab es ja auch für die Xbox. Das war ja...
ja, das war dieser Quicktime-Extrem-Overkill.
Naja, das kam vielen schon so vor wie so ein gesoftetes Ninja-Gaiden, aber dagegen gegen Ninja Gaiden 3 war auch Ninja Blade richtig krass schwer. Also waren ja nicht nur Quicktime-Events, da gab es natürlich ja noch ein bisschen was. Aber ja, ich weiß es nicht. Also wir sehen es immer wieder bei immer mehr Spielen und so. Die Japaner sind einfach momentan in so einer kreativen Schöpferkrise. Sie wissen, glaube ich, nicht ganz genau, wohin und manche Entscheidungen, die sie treffen, sind einfach irgendwie schon mal daneben. Ich meine, klar, das war Team Ninja, nachdem der Itakagi da raus ist, vielleicht so auch so eine Leitfigur fehlt, aber da ist auch die Frage, wie wichtig so jemand ist, denn ich glaube, jedes Studio, wo Peter Molyneux weggeht, wird danach immer besser. aber naja gut, also das ist, also, es wird selbst ohne Itakagi wird niemand gesagt haben, so, also das ist genau wieder wie bei Darksiders, so ein Kernelement unseres erfolgreichen Franchises war der sehr hohe anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad, lass mal den als erstes kippen. Also das ist so,
ja,
es will mir nicht in den Sinn, also
Das kann einfach nur für die Erschließung neuer Zielgruppen sein.
Ja, aber die kriegst du so, glaube ich, nicht.
Ich glaube auch nicht. Ja. Weil du enttäuscht nur die Fans, die du noch hast.
Ja.
Und das ist nicht unbedingt förderlich.
Es gibt ja auch keine Zielgruppe, die sich so definieren lässt, so, ich will anspruchslose, blutige, depressive Ninja-Action haben.
Also neue Hobby.
Ich weiß ja nicht.
Also, da wird schon ein paar Leute gehen, aber.
Ja, aber das, ich glaube nicht, das ist so die.
Aber man steigt doch nicht mit dem dritten Teil in der Serie ein.
Ja, das sowieso nicht.
Das macht auch keiner.
Also, naja gut, aber zum Beispiel bei Resident Evil habe ich auch, war der fünfte Teil mein erster.
Ja.
Den ich selber gespielt habe, wo ich nicht zugeguckt habe oder mal ausgeliehen oder so. Wirklich mein erster Teil, den ich von Anfang bis Ende durchgezockt habe, war der fünfte.
Okay, jetzt gibt's alles, das ist die Ausnahme.
Ach.
Super Mario Bros. Haben auch viele mit dem dritten Teil angefangen.
Nee.
Für NES, weil
nee, der erste Teil war auch mein erstes Spiel.
Der erste Teil, der für 1984 oder so?
Ja. Nee, ich hab so alles verspätet bekommen. Ich hab schon tausendmal erzählt.
Ja. Nicht über die Oscar Krause Story ist so depressiv für Ninja Gaiden 3.
Ich habe nur fünf Geschichten, die erzähle ich einfach immer wieder.
Ja. Ninja Gaiden, genau. Ansonsten, heute erst reingekommen, Armored Core 5, aber das ist halt auch wieder sowas. So, mal gucken. Eigentlich mag ich Mech-Spiele natürlich eher actionlastige Mech-Spiele, wie die von mir sehr geliebten und sehr geschätzten Mech-Assault-Spiele auf der Xbox und selbst Mech-Warrior-Spiele fand ich früher immer geil, dann natürlich dann eher auf dem PC, das Ganze mit seinen PPK-Partikelkanonen und Abkühlen und sonst was war immer eine ganz coole Sache, aber Armored Core wird mir jetzt irgendwie wieder, ist auch wieder so, das ist wiederum zumindest ein Spiel, wo man sagen kann, die verraten nicht ihre Zielgruppe. Die wissen, dass ihre Zielgruppe anscheinend sehr, sehr klein ist. Und
sie wissen es selber nicht.
Diese Zielgruppe wird halt bedient mit so einem sehr, sehr anspruchsvollen Mech-Action-Spiel, das auch sehr stark auf Multiplayer-Fokus basiert, wo man halt am besten im Koop spielt oder in Teams, wo es auch keine richtigen Tutorials gibt, wo man so einfach reingeworfen wird und nach dem Motto, find selber raus oder noch besser, frag jemand anders. aber das ist halt alles so... Das wirkt jetzt überhaupt nicht ansprechend so als Außenstehender, aber zumindest kann man sagen, dieses Spiel bleibt zumindest seiner Fanbasis treu, die wenn sie sich die Zeit nimmt und sich intensiv damit beschäftigt, dann eben vielleicht nach 10, 20 Stunden dann auch richtig so die Spieltiefe kennenlernt. Das ist natürlich ein bisschen undankbar für einen Tester, der weder Armored Core 1, 2, 3, 4 gespielt hat,
noch
über die Zeit und die Muße verfügt, sich so intensiv mit so einem Spiel zu beschäftigen, was für mich einfach so einer generischer japanischen Roboter-Action aussieht. Also das ist halt so ein bisschen so das Schwierige heutzutage, dass du auch als Redakteur Du kannst nicht so breit aufgestellt sein, einfach irgendwie alles gut zu können oder so. Jeder hat so seine ein, zwei Genres oder Spiele, Spielreihen, wo man gut drin ist und bei anderen Spielen, da wird es dann halt wirklich schwierig. Und es gibt bei uns, wir sind eine Redaktion, die ist so 4,5-5-köpfig. Es gibt immer wieder Spiele, mit denen kann keiner von uns was anfangen.
Fußball.
Und Fußball geben wir ja deswegen meistens immer an Externe ab, aber ich finde, das ist auch so schwierig und den Spielen dann auch gerecht zu werden. Und ich finde, das ist etwas, was man halt auch immer wieder manchmal bei anderen Tests rausfließt und so. Es gibt halt immer wieder auch Spiele, die getestet werden von Leuten, die nicht aus dem Genre kommen und damit nicht richtig viel anzufangen wissen. Und das ist eine sehr depressive Feststellung, aber die passt eben zu der Stimmung, die mir Ninja Gaiden 3 gemacht hat. Dieses alles zu hinterfragen und um das am Leben zu betteln.
Vielleicht hätte dir Yakuza Dead Souls besser gefallen.
Das kannst du dir ja machen.
Ja, das werde ich mir morgen anschauen.
Das ist auf alle Fälle, das ist Yakuza Dead Souls auch wieder so. Warum plötzlich mit Zombies? So eine Parallelgeschichte.
Zombies voll cool sind.
Ja, ich
weiß. Kann Zombies ohne das schon fast nicht mehr.
Also ich finde, Zombies sind völlig out. Also
mittlerweile ja, wieder. Ja. Also die waren jetzt, waren wieder in.
Es war in so Dead Rising 1, 2 und Left 4 Dead, so in der Phase.
Und dann wurde es so viel.
Und dann kam The Walking Dead im Fernsehen und dann fanden das alle geil in der ersten Staffel. Und dann kam die zweite Staffel und die fanden alle scheiße. Und dann kamen irgendwie 6,8 Millionen Spiele dazu. Und deswegen mein Beileid schon jetzt an Telltale, die da The Walking Dead spielen haben. Ja. Das vermute ich gar nicht mal so schlecht. Das ist jedenfalls nicht so schlecht wie Jurassic Park. Aber trotzdem irgendwie wieder zu so einer unguten Zeit kommt, wenn die TV-Serie gerade so abkackt.
Nur Plants vs. Zombies geht immer.
Das geht immer.
Auf jeder Plattform.
Aber sonst, ich finde auch wirklich, also ich wüsste jetzt, ja klar, Resident Evil 6 und so, aber ich wüsste jetzt echt nicht, wo man noch überhaupt so wieder Lust hätte auf Zombies. Zumal so eine Sachen wie bei Dead Space, so die Necromorphs oder so, oder also so Aliens sind,
die gehen
halt immer.
Ja, es sind halt so Kreaturen, yeah. Das sind nicht wirklich Zombies. Ja. Zombies schreibt man doch immer einfach dieses Menschliche
noch zu. Ja, Untot.
Klar, also mit den
Necromorphs bestehen ja auch aus Untoten.
Ja, aber die sind ja echt wirklich so verformt. Gut, da kann man natürlich sagen, es gibt auch langsame und schnelle Zombies, und unterscheidet man ja auch.
Bei den Menschen.
Gibt es ja auch wieder Lernfähige, gibt es ja die verschiedensten Filme.
Ja.
Die Necromorphs sind ja dann tatsächlich bei Dead Space so sehr entstellt, dass man da jetzt als nicht mehr so sehr an Zombies denken muss. Also ich nicht.
Ja.
Also
mir geht's nicht so. Ja. Das stimmt. Aber ja, durch diese Spiele müssen wir uns jetzt die nächsten Tage noch durchackern da. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie so alles so, ja, ganz nett, aber.
Ich habe auch mal geguckt letztens so, ich glaube, also für mich ist. Nächste richtig große Highlight ist eigentlich Max Payne.
Ja.
Trials.
Ja, okay.
Genau, aber das große Highlight hast du recht. Klar, Max Payne, ja. Also, nee. Was noch ein sehr großes Highlight ist, ist halt The Witcher 2.
Oh ja, das
stimmt.
Das ist komisch. Also,
das verträgt man immer wieder. Das ist so geil.
Auf jeden Fall, ja. Also, das wird auch eine super geile Sache auf der Xbox endlich.
Ja. The Witcher 2 wird geil und Risen 2 freue ich mich auch drauf. The Witcher 2 wird immer das bessere Spiel sein. Das sieht auch jetzt schon tausendmal besser aus als Risen 2, aber also Piranha Bytes, die können mir auch irgendwie in eine Schüssel kacken und ich kaufe das trotzdem, weil ich...
Weil es mit Liebe gemacht
ist. Ja, weil es eben wenn da ein Sahnehäubchen drauf ist und weil ich immer noch bis ans Lebensende dankbar bin für Gothic 1 und 2 und das das ist wie bei Kevin Smith, da finden auch alle Clerks toll und die anderen 10 Filme danach, die werden auch manchmal so mit gutem Gewissen ignoriert. Oscar überlegt gerade.
Ja, wie ich zu Risen stehe. Also ich habe Gothic 2 tatsächlich auch mal auf dem PC damals noch gespielt. Es war
wo sonst?
Auf kurzen,
60,
ja. In meiner kurzen PC-Phase. Und das war tatsächlich ziemlich geil. Bloß ich habe jetzt nicht so lange, so viel und umfangreich gezockt, dass ich jetzt sagen kann, das ist für mich das geilste RPG. Oder so muss ein Rollenspiel für mich aussehen. Also das kann ich ja nicht sagen. Deswegen. Aber die letzten Dinge haben sie ja. Waren ja nicht so dolle.
Ja, also Risen hat extrem gesaugt auf der Xbox. Also das war ja auch eine Portierung, die eine Drittfirma gemacht hat. Mhm. Und die PC-Version sah deutlich besser aus und hatte auch so mehr wieder dieses Gothic-Feeling. Zumal das Setting halt so dankbar war, wieder so eine kleine Insel, also alles sehr beschränkt. Und dann gab es halt da eben auch wieder so wie üblich diese verschiedenen Lager aus den, sagen wir, eher Söldnern in der Hafenstadt und dann diesen Magiern auf der Vulkanfestung da. Das war halt alles wieder so sehr, sehr Gothic-artig.
Und ja, die Sache für mich ist einfach, wie gesagt, ich habe es halt mal angetestet, war halt echt angetan davon Und ich kenne einfach zu viele, die so krass davon schwärmen, die einfach sagen, dass es für die das beste Rollenspiel ever war. Und mir geht es einfach so, dass ich ganz gern auch diese Erfahrung machen würde, eben mit einem neuen Teil. Ja. Wenn wir es schaffen, mit Risen 2 das hinzukriegen, wäre schon cool. Also das ist so eine Erfahrung, so eine Spielerfahrung.
Ja, so ein Experiment. Wir hatten diese Woche ja wieder so einen Trailer, der war so ganz schnell geschnitten und der hatte so ganz actionreiche Szenen, aber du hast halt gemerkt, so unter der Haube ist halt immer noch so ihre eigene Engine und so, was die Figuren angeht und die Modelle und die Grafik, so, das wirkt alles nicht so top-notch. Das wirkt eben nicht so wie Skyrim oder das wirkt auch schon gar nicht so wie The Witcher, weil The Witcher ist halt optisch wirklich ein ganz, ganz brutaler Augenfick, weil das sieht halt wirklich wahnsinnig gut aus. Und Augenfick kannst du ja wörtlich nehmen, wenn du dir die ganzen nackten Weiber da drin ansiehst. Also da, ich hab ja schon Pornos gesehen, die sahen schlechter aus als The Witcher 2, ja. Also mein lieber Schwan, aber trotzdem, also mich schreckt halt bei Risen 2 eigentlich diese Piratenthematik ab, weil auch wenn man so Piraten cool findet, so in Monkey Island oder in Sid Meier's Pirates, so im Grunde, so ich will dieses ganze Teil mit Augenklappe rumrennen und dann müssen so har, har, har.
Das ist ja sehr Klischee, was du da gerade schilderst.
Ja, die Augenklappe ist kein Klischee, weil du hast erzählt die Augenklappe. Du bist ja der Typ aus Risen 1, aber du hast dein Auge verloren. Kein 3D-Kino mehr für dich.
Ich mag Piraten.
Nächste Woche gucke ich mir übrigens vor dem Podcast Titanic 3D an.
My heart will go on. Da habe ich gefroren, als ich den geguckt habe.
Gefroren?
Ja.
Nur am Ende?
Ja, da war mir kalt. Ja. Da habe ich den Film in einem Zimmer geguckt, wo das Fenster offen war. Das war im Winter.
Achso, ich dachte, weil ich die Geschichte so mitgenommen habe.
Vielleicht auch das.
Ja. Ich finde den immer noch geil. Ich bin Titanic-Fan.
Also. Ich kann es gar nicht verstehen. Also ich finde den Film gut, gefällt mir gut. Aber ich kann es auch nicht verstehen, warum der so gehatet wird. Also habe ich immer das Gefühl.
Ja, ja. Na, gerade vor allem von Männern. Die natürlich die Liebesgeschichte so böse nehmen. Aber ich meine,
aber die ist ja nicht schlecht erzählt. Also es ist doch alles authentisch.
Ja, ja eben. Also genau. Erstmal, klar, James Cameron selbst hat gesagt, er hat die Liebesgeschichte nur eingebaut, damit auch Frauen ins Kino gehen.
Hat funktioniert.
mehr als gut. Aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, na und, aber sie funktioniert doch. Und ich finde, sie ist plausibel. Kate Winslet, damals fand ich, die sah auch heiß aus. Die sah halt nicht so Model heiß aus, sondern so ein bisschen pummelig heiß, aber trotzdem eben heiß.
Also
so
weiblich, einfach zu warm heiß.
Also weiblich heiß. Leonardo, also war alles...
Also ich finde DiCaprio sowieso geil mittlerweile. Also wenn man sieht, auch in welchen Filmen der mitspielt und so, wie er sich gemacht hat über die Jahre.
Ja.
Zählt für mich auch zu den besten Schauspielern so überhaupt. Ich sehe ihn total gerne. Ich gucke mir ihn einfach super gerne an.
Ja.
Und er hat einfach eine coole Ausstrahlung, Gesichtsausdrücke, die Emotionen, die er so transportiert hat, macht er einfach super gut. Auch wie gesagt, zuletzt habe ich, glaube ich, ihn in Inception gesehen oder noch was anderes, keine Ahnung. Das ist einfach, ich finde ihn gut, den Jungen.
Ja, das ist vor allem meine Altersklasse. Das macht ihn immer sehr sympathisch. Das dürfte jetzt auch so Mitte 30 sein, 35. Ich alter mit ihm mit, also.
Aber er sieht ein bisschen besser aus. Ja.
Dem einen sieht man das Alter an, dem anderen nicht.
Du bist ja eher der dunkle DiCaprio.
Ja, ja. Na, auf alle Fälle, du kannst ja jetzt auch ins Kino gehen und dir J. Edgar Hoover angucken oder J.E. oder wie der heißt in Kurzform. Ist ja auch egal, DiCaprio in der Hauptrolle, aber der soll ziemlich katastrophal sein, weil das Make-up super schlecht ist, weil er in dem Film ja dann auch so altert. Und
altert. Die Mimik verbunden, ne?
Genau, er altert dann nicht so wie Meryl Streep in Maggie Thatcher, wo das dann irgendwie alles sehr gut und echt aussieht, sondern er sieht irgendwie aus so wie so damals bei Back to the Future die Leute gealtert.
Gummimaske
und selber wirklich schrecklich sein. Und man nimmt es ihm gar nicht ab und deswegen soll der ganze Film drunter leiden. Der weiß ja von Clint Eastwood. Ja. Der fleißige Mann. Nee, aber so viel genau dazu und ich bin mal gespannt. Das 3D nachträglich, ich glaube oft da ist ja James Cameron der Einzige, der das wieder irgendwie cool macht. Nachdem ja nur alle, die bei Star Wars Episode 1 3D The Phantom Menace waren und gesagt haben, das ist irgendwie scheiße, das soll ja irgendwie auch irgendwie kaputtes 3D sein.
Das ist doch irgendwie auch völlig untergegangen, oder?
Ja.
Also das hat doch irgendwie kaum Resonanz. Also ich hab auch in meinem Freundeskreis natürlich genügend Leute, die sowas geil finden. Okay, die jetzt nicht unbedingt die ersten Episoden, aber denen ich doch zugetraut hätte, dass ich es angucken oder zumindest mal einen Blick drauf werfen, zumindest ein paar davon, aber also nirgendwo habe ich irgendwie gehört, dass es jemand angucken wollte oder auch gemacht hat.
Vor allem, weil es Episode 1 ist. Also ich meine, ich bin wirklich ganz großer Star Wars Fan und ich stehe auch dazu, dass ich 3D-Fan bin und trotzdem habe ich mir die Kacke nicht angetan. Das reizt mich null.
Ja, aber mich würde auch Star Wars Episode 4 nicht in 3D reizen. Erstens, weil ich die Blu-ray zu Hause habe und zweitens, weil Luke Skywalker dadurch auch nicht besser wird, dass er da in 3D rum. Also,
die haben ja aber sowieso inzwischen an Star Wars viel zu viel rumgeschustert. Die sollen das einfach mal so sein lassen.
Ja, also nächstes Jahr soll ja wohl auch Jurassic Park wieder noch ins Kino kommen als 3D. Und das ist auch so. Ich finde Jurassic Park geil. Der erste Teil, der hat mich damals extrem aus den Socken gehauen im Kino. Diese ganze Dino-Mania
damals. War es auch
Revolution, ja. Eben, aber ich gucke mir auch immer noch gerne an, aber ich will jetzt auch, ja, klar, man könnte sagen, das bietet sich so ein bisschen an, so mit 3D, auch gerade wenn der T-Rex dann da irgendwie so durch die Scheibe und wenn du da so, aber im Grunde so.
Irgendwie ist es doch auch gar nicht, einfach alte Filme jetzt nochmal in 3D ins Kino zu bringen.
Ja, es sei denn, du machst halt irgendwie einen besonderen Aufwand oder so, keine Ahnung.
Würde mich jetzt kalt lassen.
Ja, es wird eben einfach auch nichts besser. Ein schlechter Film wird nicht besser durch 3D und ein guter Film wird auch nicht unbedingt besser.
Ja, die Sache ist, ich überlege gerade, bei mir wäre es einfach so, ich würde zum Beispiel, ich habe überlegt, welchen Film würde ich gucken in 3D, welchen Film? Bei mir wäre es wirklich Ghostbusters 1 und 2. Ja, aber ich glaube, ich würde mir das nur angucken, einfach um das Erlebnis zu haben, den Film im Kino sehen zu können. Nicht, weil jetzt in 3D ist, das ist mir relativ schnurz, ja. Ich bin sowieso kein 3D-Fan, ich finde das noch nicht ausgereift genug, als dass es mich jetzt so befriedigen würde beim Gucken. Also überzeugt mich immer noch nicht. Aber da würde ich einfach für das Erlebnis mit den anderen Ghostbusters im Kino abzufeiern, das wäre richtig geiler Shit.
Das stimmt. Aber du hast ja, momentan arbeiten sie ja noch seit 3 Jahren an der Verfilmung eines dritten Ghostbusters-Films. Wo man immer nur hört, Bill Murray will nicht mitmachen, Bill Murray will doch mitmachen, Bill Murray möchte nicht mitmachen. Dann klickt das ganze Projekt. Nee, wir machen es auch ohne Bill Murray. Nein, wir machen es vielleicht doch mit. Und leider viel zu lange gewartet und wenn ich jetzt schon höre, dass das so Ghostbusters The Next Generation sein wird, wo 3 neue junge Geisterjäger angelernt werden.
Aber die Sache ist,
weil ganz schlimm ist, du musst dir mal die Leute angucken, wie sie heute aussehen. Also gerade Harold Ramis,
der mit der Brille, ne?
Der mit der Brille.
Egan.
Also Egan war Egan, oder? Ja. Egan, Rankman und Spengler. Und Spengler war der Dicke, Dan Aykroyd. Und wie der heute aussieht, also den kriegst du nicht mehr in den Ghostbusters-Kostüm rein.
Das will man auch, glaube ich, auch nicht
super sehen. Fett, der hat auch vom Gesicht her ist ja so aufgegangen, dass er gar keine Ähnlichkeit mehr hat mit Egan.
Ja, ich glaube auch. Ich habe nämlich letztens auch mal geguckt und ich habe den auch gar nicht erkannt. Also ich wollte nicht glauben, dass der das jetzt sein soll.
Also Dan Aykroyd, der geht immer. Den kannst du ja immer noch so... Und Bill Murray ist einfach Bill Murray. Der ist das... Er ist gealtert, aber.
Kurzer Spoiler, Zombieland.
Das ist der Hammer.
Das ist so geil. Also dafür liebe ich ich fand den Film ja so schon geil, ja. Und da kommt wirklich diese Szene mit Bill Murray und dann spielen die, kiffen die da sogar?
Ja.
Und dann spielen die da Ghostbusters nach mit der Mucke. Das ist so geil.
Das ist auch wieder so dieser Generationskonflikt, ne, mit dem alten Woody Harrelson und dem jungen Mädchen, was gar nicht kennt.
Ja, oder? Hier, genau. Also, Emma Stone.
Emma Stone, ja.
Die geile
Szene. Das ist gut.
Wäre ich reich und berühmt und dann angel ich mit ihr. Aber da guckt sich doch mit ihrem kleinen Bruder, wer das ist oder so, im Kino das Teil an.
Ja, kennt ja nicht. Ja, weil die sagen, hier, das muss ich auch mal zeigen. Geht ja wirklich so eine
Lücke. Ah, geil. Was für eine geile Szene. Ich finde den Film so schon geil, aber das ist wirklich das Sahnehäubchen.
Da gehen Zombies, ne?
Das ist aber auch anders erzählt.
Ja.
Also schon, also gut, Shaun of the Dead hat es ja auch schon versucht, das so lustig darzustellen. So,
das war ja eine richtige Komödie.
Was ich auch geil fand, aber bei Zombieland ist es irgendwie echt ein cooler Mix nochmal. Es ist irgendwie ernst.
Es wird doch nicht zu albern.
Genau, also es hat so seine ernsten Momente, aber auch seine spaßigen. Und es hält sich aber so geil die Waage, irgendwie. Das ist so ein Zombiefilm, den ich so noch nie vorher noch nicht gesehen habe. Ich finde den saugeil. Also es ist für mich einer der geilsten Zombiefilme.
Der Film hat mich damals schon gepackt, gleich im Intro mit diesen Zeitlupenaufnahmen von den Zombies und der Metallica-Mucke. Das war einfach so geil stimmig, diese Ultra-Zeitlupen, ja, mit dem Blut wieder spritzt und dann Metallica dazu. Ich saß da, oh, geiler Film.
Ich finde auch cool, also ein sehr cooles Teil, echt empfehlenswert, ja.
Hat doch ein geiles
Ende. Regeleinblendung immer, ne?
Weil Woody Harrelson einfach auch so geil abgeht, wenn du denkst erst so, das ist eine Szene, so, oh scheiße, jetzt wird Woody Harrelson auseinandergenommen. Aber er macht einfach alle fertig.
Ja.
Er ist ein bisschen im Bruce Lee-Modus.
Er sucht ja ständig die Konfrontation. Ja. Ne? Er kommt ja so nah rein, so, hallo!
Es ist schon, es ist sowieso eine coole Sau. Ja, das Ende ist, naja, mein Gott, das finde ich jetzt nicht so bezeichnend. Also der Weg dahin ist geiler.
Ja, ich dachte nur, ich wollte eine Überleitung zu unserem Spoilercast hinkriegen, aber danke.
Ich tritt
die Überleitung noch so mit Füßen. Genau, ich würde sagen, wir sind jetzt hier am Ende von dem regulären Teil des 139. Area Games Cast Und wir wünschen jetzt erstmal allen Zuhörern, die nicht über Mass Effect 3 sprechen wollen oder hören wollen,
oder hören wollen,
wünschen wir erstmal ein schönes Wochenende. Wetter soll ja wohl schweinegeil werden. Also ist man gar nicht böse, wenn man nicht so viel zum Zocken hat, weil man kann ja sich mal auch mal die Sonne auf den Plaus scheinen lassen. Ist vielleicht nochmal gesünder.
Ah, dann wird der Nerd-Teint versaut.
Ja, man kann da seine Handheld mit rausnehmen.
Okay.
In diesem Sinne sagen wir erstmal schon mal Tschüss, aber wer eben, wie gesagt, Bock hat nochmal auf ein bisschen Mass Effect 3 gequatsche, der muss einfach nur die Abspannmucke zu Ende hören und darf sich dann auf ein Wiederhören mit uns dreien freuen, sofern man das als solches bezeichnen kann. Tschüss sagen bis dahin der Alex,
der Oscar
und der Nils.
You don't fucking understand.
Ich bin der Luke Skywalker.
Ja, okay, Admiral Crush at its best, please.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder fühlt
mit. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gewalt. Vagina zum Beispiel.
Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Ich auch.
Und ich fand's super.
Wie macht man einen Haluken?
Also, ich lasse den nach vorne plus ab.
What don't you fucking understand?
Ich finde das Sledgehammer bei der Deus Ex will.
Ja, eigentlich bist du der Gimli, der den.
Wie heißt denn das Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Oh, sieht so aus.
Lisa Sam, Maska und Shiggy hier. Chef, der Furz-Effekt.
Du warst nicht über auf Mortal Krause.
Scheiße aus jetzt diese Franchises, diese
Holzwerken, ja.
Klebekraft. So, Musik vorbei. Christian Bale auch wieder heil angegangen. Mass Effect 3.
Stell dir vor, wie er so mit so einer geilen, mit so einem Schlafanzughose und so einer Mütze und so sich ins Bett legt.
Der geht heil an,
genau. Wo Mickey Mouse drauf ist.
Ja.
Oder Hello Kitty.
Ja, es gibt Leute, die haben
Hello
Kitty Kloschüssel.
Ja.
Das trottelt mir gar nicht zu.
Na, jetzt mal privater Tipp, ne, für alle Zuhörer. Wenn ihr ein Mädel trefft und die hat irgendwas mit Hello Kitty,
ja, geht weiter.
Vorsichtig sein. Ja. Ganz vorsichtig sein.
Kann ich nur unterschreiben.
Die Erfahrung habe ich schon ein paar Mal gemacht und das sind die Verrückten.
Du suchst euch eine andere.
Ja. Spart Zeit und Nerven und alles andere. Und Geld.
Ja. Mass Effect 3. Spieletrilogie. Enden als solches. Überhaupt. Erstmal die Grundfrage, warum bringen sich überhaupt alle auf? Warum bringen sie alle auf? Ich meine, es ist doch BioWare-Geschichte. Die haben die Geschichte erzählt.
Aber das ist
so, die können das Ende so machen, wie sie wollen. Ey, schluckt es, haltet die
Fresse. Schluckt,
dann geht weiter.
Ja.
Ja, das ist aber...
Oder etwa nicht.
Ja, das ist... Ja, etwa nicht. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, weil... ich wurde quasi dazu getrieben, mir hier das Ende anzugucken.
Wusstest du gar nicht.
Oh doch.
Ja, weil du so charakterschwach bist und nicht überreden lässt.
Nein.
Halb zog es ihn, halb wollte er selber hin.
Ja, es war wirklich, wenn alle drüber reden und alle sagen, wie scheiße das ist, ja.
Dann spielt man's doch.
Dann spielt man's. Aber wenn man keine Zeit hat und dann doch beim Spoilercast mitmachen will, muss man sich das eben angucken, ja. Ich hab's echt pervers gemacht, muss man sagen. Wie gesagt, ich habe mir das Video bei YouTube angeguckt, das Ende, die letzten 6 Minuten. Und bin jetzt im zweiten Teil. Die Sache ist, wenn man nur die letzten 6 Minuten sieht und nicht den Weg dorthin
da weiß, fehlt dir einiges.
Da fehlt dir der Zusammenhang.
Vor allem das Finale an sich ist ja auch an sich nicht schlecht.
Und genau, das war nämlich genau der Punkt für mich. Ich habe nicht verstanden, warum so viele jetzt so enttäuscht waren. Weil ich dachte, okay, das ist doch ein okayes Ende. Bloß, das hat BioWare ganz geschickt gemacht. Die haben sozusagen eine zweite Stufe eingebaut, bevor du überhaupt verstehst, warum das so scheiße ist. Also, jetzt, man muss ja direkt mal sagen, bei Tali, ne, zum Beispiel, ist ja so, man sieht ja, man soll ja auch das Gesicht im dritten Teil sehen.
Ja, je nachdem, was du machst, ich hab's nicht gesehen, ich hab's dann heute erst durch Zufall von dir erfahren.
Ich hab's auch nicht gesehen, welche gesamte Rasse ausgelöscht hat.
Ja, und ich hab's so beide vereint.
Ja, warum nochmal auf das Bild schnell zurückzukommen, ja. Aufs Gesicht besser gesagt, ist es ja so, man sieht dieses Bild erstmal und denkt, ja, ist doch alles in Ordnung. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was viele Leute für ein Problem haben. Aber, wieder BioWare, ja, geschickt die zweite Stufe, damit du verstehst, warum das scheiße ist. Die haben einfach ein Bild genommen, ein x-beliebiges Bild aus dem Internet von einem Model und haben es da eingefügt. Das heißt, zum einen...
Die Augen halt komisch gemacht.
Ja, die Augen, das kann ich auch. Ja. Paint. Aber man sieht einfach, die haben sich keine Gedanken, oder die hatten jetzt einfach nicht die Muße, nicht den Willen, sich Gedanken zu machen, wie diese Figur tatsächlich aussehen soll.
Das wirkt total lieblos.
Die haben sich einfach ein Bild gekrallt und das knallhart da reingehauen. Hm. Und wie gesagt, wenn man das aber nicht weiß... Das ist
ein schlechter April-Scherz.
Ja, wenn man nicht weiß, woher dieses Bild kommt und in welchem Zusammenhang das steht, verschiebt man das natürlich nicht. Und genauso ging es mir auch, als ich die letzten 6 Minuten vom Spiel gesehen habe. Ja? Also man hört einfach nur, alle sind scheiße enttäuscht und wollen das Spiel auch nicht mehr anpacken und wollen sowieso mit Mass Effect nichts mehr zu tun haben. Und dann, wie gesagt, da sieht man letzte Minuten und denkt so, naja, es ist jetzt nicht so fett oder so scheiße, es ist doch ganz okay.
Ich will mal eine Sache loswerden. Und zwar grundsätzlich, die Frage ist, ist es legitim, wenn man sich über das Ende aufregt? Und was ich überhaupt gar nicht abhaben kann, sind die ganzen Stimmen, entweder in der frühen Phase von BioWare oder von anderen, die gesagt haben, das ist doch toll, dass BioWare so ein mutiges Ende macht und ist doch super, warum regt ihr euch alle auf? Haltet doch mal die Fresse, ihr Fanboys. Und ist doch toll, wenn die so einen mutigen 2001-Abschluss finden, den irgendwie kein Arsch versteht und der irgendwie alle unzufrieden lässt. Dazu muss ich mal eins sagen. Ja... BioWare kann als Ende machen, was immer sie wollen, aber wie bei jedem Film oder wie bei jedem Buch müssen sie auch damit leben, dass tausende Leute sagen, sie finden es einfach scheiße.
Das war bei Kubrick ja auch
so. Das ist immer so, das ist auch bei Filmen so, das ist bei jedem Medium so, was eine Geschichte erzählt. Es gibt Enden, die finden die Leute toll und es gibt Enden, die finden die Leute scheiße. Und je mehr Zeit sie investiert haben, und je mehr sie mit Mass Effect verbracht haben und wenn sie den ersten und zweiten Teil mehrmals durchgespielt haben oder wirklich eine Bindung haben zu den einzelnen Figuren, dann zeigt das ja zum einen, dass sie einfach auch wirklich sich engagieren und dass sie das Spiel ernst nehmen und dass sie damit sehr viel Zeit verbringen, dass sie wirklich die Charaktere ernst nehmen. Und anscheinend nehmen sie die teilweise ernster als die Entwickler selbst, die irgendwie sagen, am Ende können wir dafür alle noch so eine 1-Sekunden-Sache hinrotzen und dann hat sich das. Nein, die Fans von Mass Effect, die haben das alles sehr ernst genommen und die haben, sind in das Universum wirklich tief eingetaucht.
Die ganzen Rassen, die Völker, die Geschichte, das ist alles so glaubhaft.
Und die müssen dann auch damit leben bei BioWare, wenn diese Fans dann sagen, sie finden das Ende einfach scheiße. Jetzt natürlich BioWare jetzt schon wieder anfängt zurückzurudern und zu sagen, vielleicht machen wir das Ende jetzt und wir da machen die jetzt hier oder sonst was. Das ist einfach irgendwie dann auch wieder
dann liegen. Dann fliegt auf die Fresse.
Weil im Grunde, das geht ja nicht nur mir so, der Schaden ist jetzt da und mit dem Schaden müssen sie jetzt bitte sie auch leben und dann müssen sie den Arsch in der Hose haben. Wenn sie schon der Meinung sind, das ist so das Ende, was sie künstlerisch so unbedingt zeigen wollen, dann müssen sie auch damit leben, dass die meisten Mass Effect Fans ihnen den Stinkefinger zeigen und sagen, ja, aber euren DLC könnt ihr euch jetzt auch sonst so entschieben, weil mich interessiert die Geschichte jetzt nicht mehr. Durch euer scheiß Ende habt ihr es für mich versaut und mich interessiert das Mass Effect Universum nicht mehr und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie erleben, wie ich irgendwie einen scheiß Turianer spiele, der irgendwo auf einem turianischen Planeten gestrandet ist. Durch den Weltraum kann ich eh nicht mehr reisen, weil die Mass Effect Tore alle weg sind. Damit muss dann einfach BioWare leben, dass sie das Franchise damit irgendwie beschädigt haben. Und dann sollen sie nicht weinen, dass die Fans so sensibel sind und so. Sie haben einfach ein scheiß Ende gemacht. Es geht einfach nicht, dass du das ganze Zeit über ein Spiel aufbaust mit sehr vielen Entscheidungen. Also grundsätzlich, keiner von uns ist irgendwie angepisst, weil Shepard stirbt.
Nö.
Ich finde auch, das ist ein legitimes
Mittel. Das ist ein legitimes Mittel.
Aber, und keiner von uns möchte unbedingt so dieses Happy End haben mit Shepard und Garrus, die am Strand sitzen, im Hintergrund so eine zerstörte Reaper-Flotte brennt und dabei einen Cocktail trinken.
Das ist
muss nicht sein. Grundsätzlich, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es ein Ende gegeben hätte, wo eben so ein Kick-Ass-Ende, wo irgendwie Shepard mit letzter Kraft irgendwie noch so, weiß ich nicht, so sein Omni-Blade in so eine Reaper-Kontrollstation reinhaut und so. Natürlich ist das klischeehaft oder so, aber ich hätte erstmal gut gefunden, wenn es ein optimales Ende gegeben hätte und wenn sie mir dazu erzählt hätten, pass auf, um dieses Arschfick-Ende zu haben, wo Shepard alleine die Reaper fertig macht, musst du irgendwie 1 und 2 perfekt durchspielen und den dritten auch und die Multiplayer-Dinger alle spielen und dann deine galaktische Bereitschaft irgendwie auf Wert X haben oder so. Ich hätte es dann nochmal durchgespielt, nur um dieses Ende zu bekommen. Aber die Tatsache, dass ich eigentlich dreimal dasselbe Scheißende bekomme und dass in jedem Fall alle Messeffektoren zerstört werden und mich das ganze Spiel mit einem, nicht nur mit einem dicken Fackel, sondern mit einem riesen Fragezeichen entlässt, nämlich mit irgendwie, ja, keine Ahnung, was mit all den Leuten passiert. wir haben hier so einen alten Opa mit seinem Kind, der erzählt irgendwas von der Legende Shepard, und dann haben wir einen Bildschirm, wo Text steht, Shepard ist eine Legende.
Das war das Schlimmste. Also das war auch der Moment, wo ich mich zum ersten Mal komplett verarscht gefühlt habe. Eine Texteinblendung, wie schäbig. Sowas kenne ich früher von C64 in der Mia-Zeit, wo ich zum Thema Stöpsel mal angefangen habe zu zocken. Da gab es Texteinblendung. Aber heutzutage so eine Trilogie mit einem Textfenster zu beenden, das war schon, boah, hoi, hoi, hoi.
Und nicht nur, dass es darum geht, dass es immer nur so, wie gesagt, es ist halt, abgesehen davon, dass das Ende auch sehr stark eben von Deus Ex geklaut worden ist, was die drei Entscheidungen angeht, aber nicht nur, dass es nur drei verschiedene Enden gibt in dem Sinn, aber wie albern ist das denn, je nachdem, wofür du dich entscheidest, der einzige Unterschied ist, in welcher Farbe die Messeffektore explodieren. Ob die in Rot, Blau oder in Grün explodieren. Also, was ist das denn? Der Abstand ist immer derselbe. Und das hinterlässt ja wirklich so viele Fragen.
Zumal das ganze Konzept ja eigentlich vom Mass Effect darauf beruht, Entscheidungen zu treffen.
Ja, meine Entscheidung wäre gewesen, die Reaper zu töten. Und das,
aber an einem gewissen Punkt hast du keine Entscheidung mehr.
Ja.
Das Kind, das labert dir ein Brett vom Kopf. Das ist auch das Schlimmste. Das Kind. Also als das Kind auftauchte, für mich ist da dann die Kurve total gesunken. Vorher fand ich das alles noch ziemlich schick. Das Finale mit der Erde und so weiter. Die Ansprache, Abschied von Freunden, fand ich alles ziemlich geil. Das Finale. Aber dann, als das Kind auftauchte, dann fingen die Fragezeichen an.
Ich fand das Ganze auf der Erde auch schon so extrem zäh. Erstmal so dieses lange Kampf auf der Erde, die jetzt auch nicht mehr so toll aussah. Und dann danach, wenn du diese Kämpfe bestanden hast und was du ja nicht eigentlich wusstest, in dem Moment bist du plötzlich dann schon eigentlich durch mit dem Spiel, weil danach kommt kein einziger Kampf mehr, da kommt nur noch Schwachsinn. Dann kommt halt noch dieses ganz Coole, wo du halt dann auf den Commander Adams wieder triffst und dann dann gibt es halt diesen Kommunikations Typen, der sagt, soll ich sie mit irgendjemandem verbinden? Und dann kannst du halt insgesamt nochmal 8 Gespräche führen mit Miranda, mit Jack, mit Jacob und denen allen nochmal so sagen, ja, weiter so kämpfen, und hörst dann von jedem so, ja, war eine Ehre, mit ihnen zu dienen. Das ist dann ganz sentimental und ganz gut. Auch überhaupt die Stimmung auf der Erde finde ich immer, wenn du da Kroganer triffst oder so, immer wie geil die Mentalität von denen immer ist und so, ja, Shepard, lass uns aber noch ein paar Gegner übrig und so. Das sind übrigens die einzigen, die immer so begeistert in den Feldzug gehen. Ja, alle anderen heulen da nur rum. Am schlimmsten allerdings unsere Azari-Freundin Yara, die man zwar noch flachlegen kann, aber die vorher in einer Mission die ganze Zeit an die Ohren voll heult. Also habe ich noch nie gehört, wenn man mit der auf dem Heimatplaneten ist, wo die an jeder Ecke, oh, das ist so schlimm, die Reaper, und hier habe ich mal gelebt, und die machen alles kaputt, und die ganzen Toten und so. Sag mal, Yara, hast du irgendwie die letzte Zeit irgendwie nicht ganz die Nachrichten verfolgt oder so? Die
Surprise.
Erde ist zerstört, alles liegt in Schutt und Asche. Aber wenn es den eigenen Planeten trifft, ja, dann wird die hier rumgeweint, ja. Also ich meine, ich hatte die mitgenommen auf der Mission, das war für ein Fehler, oder ich glaube, die musste man sogar mitnehmen, aber also das war mir extrem nervig, wie auf der Azari-Heimatwelt die Yara wirklich die ganze Zeit nur rumgeheult hat. Das war schon mit Garrus angenehmer dann da, also das, oder selbst wenn man immer den alten Proteaner mitgenommen hat, ja, der nach seinen 50.000 Jahren Nickerchen war der auf alle Fälle mehr beisammen als die Yara, ja, die dann wenigstens am Ende nochmal blank gezogen hat, was man wieder in so einer typisch klischeehaften BioWare Sexszene gesehen hat. Nee, aber das Schlimmste halt, wie gesagt, das ganze Ende wirkt halt so, als ob sie das wie bei Deus Ex gemacht haben, dass sie das in einem anderen Studio gegeben haben. Also wie die Bosskämpfe bei Deus Ex, so war irgendwie das Ende von Mass Effect 3. Man hatte den Eindruck, die Leute, die das Ende gemacht haben, die haben auch gar nicht die anderen Spiele gespielt, oder die wissen gar nicht, was da passiert, weil plötzlich wird aus dem Hut ein Wesen gezogen, was man noch nie gesehen hat. Nämlich dieses Gottkind. Das ist ja irgendwie so eine Art Q oder so ein Superwesen des Universums, was ja nur in der Gestalt dieses Kindes ist, die man so aus seinem Traum gezogen hat. Und dieses Kind erzählt uns nun so, dass Menschen und synthetische Wesen nicht zusammen existieren können, weil die sich sonst irgendwie immer die Rübe einschlagen. Was ich auch nicht
kenne. Das soll der Zyklus erklären.
Aber warum ich dann alle 50.000 Jahre einfach alle umbringe? Weil, was war nochmal die Gefahr, dass,
Ja, oder auch, ich meine, die Waffe, die Zitadelle ist ja die Waffe, ist ja der Schlüssel eigentlich.
Und wenn ein Mensch Krebs hat, dann kann ich auch nicht sagen, ich erschieße ihn lieber, bevor sich die Krebszellen zu sehr verteilen. Weil das ist dann irgendwo,
ja, die Zitadelle. Es sind so viele Logiklöcher in dem Moment, die da auftauchen. Es fängt eigentlich ja mit dem Unbekannten. Da fing es an, das erste Mal, wo ich mich gefragt habe, was geht denn da ab? Dann fängt er an zu erzählen, dass er den Reaper kontrollieren wollte. Kurz darauf erfahren wir, dass der Unbekannte irgendwie von den Reapern kontrolliert wurde, was dann schon Shepard nicht mehr verstanden hatte. Ja. Man meinte, hat der Unbekannte dann recht gehabt? Und da habe ich mich schon gefragt, wer kontrolliert jetzt hier wen? Wie ist das mit den Reapern? Wie ist das mit dem Unbekannten? Und warum jetzt Shepard? Moment mal, der war ja auch bei Cerberus im zweiten Teil.
Ich finde auch, ich muss sagen,
die ganze
Geschichte mit Cerberus und dem Unbekannten finde ich auch, ist irgendwo scheiße entwickelt. Weil im zweiten Teil ist
Cerberus... Die haben sich verfranst, die wussten nicht mehr, wohin damit.
Ja, es ist uns übertrieben. Im zweiten Teil war Cerberus einfach so eine etwas zwielichtige Veranstaltung, die halt so pro-human war, wo halt man sagen musste, okay, Cerberus war es immer am wichtigsten, dass die Menschen eine gute Stellung hatten. Und die waren halt eben so alienfeindlich, aber ansonsten waren sie halt irgendwie technisch schon sehr, sehr hoch ausgestattet, so ein bisschen paramilitärisch, klar, aber sie haben natürlich dann Shepard irgendwie auch wiederbelebt und die Normandy gebaut und das ist ganz cool. Und trotzdem hattest du natürlich auch das Gefühl, dass irgendwo Cerberus eben auch so begrenzte Ressourcen hat, weil auch so der Bau der Normandy 2 und so war ja auch alles sehr aufwendig. Aber im dritten Teil wird aus dieser grau mattierten, etwas zwielichtigen Organisation plötzlich nur wieder so eine super Nazi-Arschloch-Fraktion, wo irgendwie nur anscheinend 5 Millionen Terroristen beschäftigt sind, die da aber auf jedem Planeten abstehen. Also die meiste Zeit bei Mass Effect 3 kämpfe ich ja gegen Cerberus drum, die aber auch wirklich kein Klischee auslassen, die dann plötzlich sowas wie am Ende die Zuflucht haben, wo sie irgendwelche Alien-Völker, die auf der Flucht sind, hinlocken, um die dann da alle umzubringen und dann in Reaper zu verwandeln. Ja. Also da werden die plötzlich wieder so zu Super-Nazis, die absolut unsympathisch sind, wo man nicht auch ansatzweise im zweiten Teil irgendwie das Gefühl hat. Klar, im ersten Mass Effect tritt es auch schon mal auf ein, zwei Basen oder so, wo Cerberus-Projekte sind, und dann merkst du auch schon, dass die da wieder so das Klischee des verrückten Wissenschaftlers ein bisschen oft raushängen lassen, aber dass sie dann am Ende so durchdrehen und dass Cerberus auch im dritten Teil so viel Scheiße bauen kann und dass das aber irgendwie keiner so richtig ernst nimmt. Also dass der ganze Rat oder sowas, die reden alle immer nur so, der Cerberus ist so eine Art Splittergruppe oder sowas. Dass Cerberus aber irgendwie mich andauernd behindert beim Versuch, die scheiß Galaxis zu retten, wird irgendwie nie gar nicht so ernst genommen. Also, naja, das war halt das mit dem Unbekannten, der dann wie am Ende dann auch so völlig blödsinnig dann da irgendwie nicht weiß, wer nur wen kontrolliert. Ja, dann habe ich eben am Ende diese drei Entscheidungen. Einmal Synthese, also kannst du mir das nochmal erklären, was die drei Entscheidungen sind?
Na, also ich habe eigentlich nur zwei jetzt erstmal gesehen, das blaue Tor und das rote Tor.
Es gibt drei. In Mitte, links und rechts.
Ich bin rechts zum roten Tor gelaufen.
Ja.
Und daraufhin gab es dann diese Explosion und dann hat man diese kurze Sequenz gesehen, die halt alles vernichtet wird, was elektrisch ist, synthetisch.
Ja.
Die ganzen Reaper zerstören, die Tore zerstören. Dann kommt das nächste Kuriosum, die Normandy, auf der Flucht von dieser Schockwelle. Ja. Und ich denke so, Moment mal.
Warum ist Joker auf der Flucht?
Ja.
Das ist so geil, ja.
Eins von diesen vielen Logiklöchern
einfach. Warum hat der Leute mit, die eben da mit mir gekämpft haben?
Ja, und warum sind dann auf einmal Garrus und Yara ausgestiegen? So war es bei mir, weil ich habe ja mit denen noch eben auf der Erde gekämpft. Also die waren ja eben noch an meiner Seite und jetzt steigen die da aus der Normandy aus. Wie geht das?
Bei mir war es ja noch viel schlimmer, weil ich hatte ja auf Synthese, also ich hatte ja den mittleren Weg genommen und gesagt so, naja, dachte ich mir so, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann auch wieder alle Messeffektoren weg, die Normen, die fliegt weg und bei mir steigen halt aus dann eben nur noch Joker und Edi. Und das war halt dann auch so, wo ich dachte so, naja gut, das wird jetzt den Fortbestand der menschlichen Rasse auch nicht retten, wenn da sozusagen der Pilot mit R2-D2 aussteigt. Ja, also das ist ungünstig. Ja, so heiß auch Edi aussieht, aber ich glaube, so wenn da
kurz fehlt eine Schnittstelle.
Dürfte nicht aufgehen. Also deswegen, wie gesagt, im letzten Podcast meinte ich ja auch Knowing gesagt und Knowing hat halt auch so ein Ende, was halt sagt, irgendwie nach dem Motto, alle, ich meine, das ist jetzt ein Spoilercast zu Mass Effect 3, aber ich muss jetzt auch kurz mal bei dem Film Knowing spoilern, den keiner gesehen hat und auch keiner mehr sehen wird oder so. Da geht es halt darum, dass Nicolas Cage halt der Vater von so einem Kind ist, das so sehr seltsame Anwandlungen hat und plötzlich irgendwelche geheimen Nachrichten und sowas sehen kann. Und die deuten wohl auf eine ganz große Katastrophe hin, daher ja auch der Titel Knowing. Und Nicolas Cage trifft eine andere Mutter, die auch eine Tochter hat, die eine ähnliche Fähigkeiten hat und plötzlich fängt dann an, die Erde langsam unterzugehen und man fiebert da so ein bisschen mit. Ist so ein bisschen so wie der Tag, an dem die Erde stillstand oder Krieg der Welten. Die Erde wird dann auch langsam zerstört und jedenfalls am Ende kommt raus, dass diese beiden Kinder so auserkoren sind, so wieder Adam und Eva zu sein, werden von Außerirdischen abgeholt, die Erde geht kaputt und die beiden Kinder werden dann auf einem anderen Planeten abgesetzt, wo dann gerade wieder die Sonne scheint und das Gras wächst und die Bäumchen blühen und alles schön ist und dann dürfen die wieder anfangen, eine neue Zivilisation zu gründen. Da musste man ja aus drei Gründen kotzen bei dem Film. A, weil das wieder so ein absolutes Depri-Ende ist, wo es wieder heißt, die ganze Erde geht kaputt und Nicolas Cage und alle, die da irgendwie als Sympathiefiguren im Film hattest, gehen drauf. Und B, weil es halt irgendwie so tut, als ob es irgendwie wirklich so Adam und Eva gibt und als ob das nicht irgendwie so nur ein biblisches Motiv ist, sondern als ob das so irgendwie auch so von Außerirdischen so gepflanzt. Also das wirkte so als so ein Versuch der Amerikaner, so irgendwie biblische Motive mit so Science Fiction in Einklang zu bringen. Ja, ganz großer Scheiß.
Und so eine Szene gibt es da ja auch jetzt bei Mass Effect.
Ja. Und da, bei Mass Effect ist es im Grunde auch so, dass eigentlich so die Erde und so ist zwar gerettet, aber im Grunde ist es scheißegal, weil anscheinend ja die Leute, die aus der Normandie steigen, dann den neuen Planeten berühren. Man weiß es nicht. Ich glaube, es gibt jetzt sehr viele Videos im Internet, die sich darüber lustig machen und die halt Fragen stellen, die glaube ich, sich bei BioWare auch keiner gestellt hat. Denn das Problem ist ja, es gibt keinen richtigen Abschluss für die ganzen Geschichten der Leute, denen man so ans Herz gewachsen ist. Weil auch das Schicksal der Erde, am Ende gibt's halt irgendwie auch nur so 3-4 verschiedene Animationen, ob nur der Big Ben zerstört wird oder nicht. Aber im Grunde ist das ein ganz großes Fragezeichen, was da eben passieren soll. Die größte Flotte, die Galaxis jemals gesehen hat, eine Flotte bestehend aus Turianern, aus bei mir, aus Geth, aus kurganischen
Schiffen, aus allem. Ja. Aus allem, das sah auch richtig geil aus, diese Quests, wie die Raumschiffe kommen. Das
war richtig geil aus. Diese Flotte ist jetzt gestrandet bei der Erde.
Und warum habe ich vorher die ganze Entscheidung getroffen? Warum habe ich die Genophage der Kruganer geheilt, wenn es nicht mal mit einem Wort gewürdigt wird? Ja. Ich möchte doch danach erfahren, nach über 150 Stunden, die ich ins Mass Effect-Universum gesteckt habe, was aus den Völkern und Rassen jetzt geworden ist. Wenn ich mich schon opfere und die Reaper kaputt mache, will ich doch wenigstens wissen, was ist aus den Turianern und Geth und Co. geworden. Ich meine, ich habe es auch geschafft, dass ja die Geth und die Azari Frieden geschlossen haben, oder Quarianer. Und das ist auch wieder so ein Widerspruch. Ich habe ja gezeigt, ja, Legion und die anderen da, die haben jetzt von mir Frieden geschlossen. Ja, und also Menschen und Maschinen sind im Einklang. Ja, genau, die Geth, genau. Quarianer und Geth. So, da kann man ja Frieden schließen zwischen den beiden Rassen. Und Oma erzählt dann mir dieses Gottkind, ja, das geht nicht.
Ja, ich hab's doch gerade geschafft,
das war eine Stunde vorher und jetzt soll ich alles kaputt machen. Ja, Legion wird intelligent, ich zeig, die können harmonisieren und Gottkind sagt, nö, wir müssen jetzt auslöschen. Ja. Das ist so unlogisch. Ich lag gestern Nacht, ich habe mir echt die Nacht in die Ohren geschlagen, weil ich habe ja die ganze Woche diese scheiß News immer darüber geschrieben über das Ende und hatte Angst, mich selber zu spoilern. Und deswegen habe ich das ja auf mich genommen, hier in einem Marathon das Spiel durchzuspielen. Und gestern nachts lag ich dann da um 1:30 in meinem Bett und habe überlegt, und umso mehr ich überlegt habe, umso weniger Sinn hat das alles ergeben. Weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Ende vielleicht zu mögen. Einfach aus Prinzip, weil es alle hassen.
Ja, genau. Das dachte ich mir aber. Ich
habe wirklich versucht, was Positives zu entdecken. Ich dachte, ich finde irgendeinen Grund, um zu sagen, hier, das ist gar nicht mal so schlecht. Weil die Grundidee ist jetzt von Science Fiction, von der Thematik jetzt auch nicht so verkehrt, dass er sich opfert, um den Reaper zu töten. Aber die Art und Weise und die Logiklöcher hinterlässt so einen fahren Beigeschmack und dann diese Textanwendung zum Schluss. Nee. Also jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, DLC können sich alle klemmen, weil ich sehe das genauso. Für mich ist jetzt Mass Effect durch. Ich sehe es nicht ganz so drastisch, dass ich sage, das hat mir jetzt die Serie kaputt gemacht. Das nicht. Aber ich hätte einfach gerne einen anderen Schluss gehabt mit mehr Erklärung. So, das ist mein
Ja, Problem. Aber ich finde es ja, ich habe jetzt kein Interesse mehr an DLC und ich kann mir so richtig vorstellen, dass ich jetzt auch viel Bock habe auf ein ähnliches Spiel im Mass Effect Universum.
Nö, das ist alles.
Für mich haben sie einfach die Grundvoraussetzung einfach so zerstört. Und ich finde, das war halt eben so unnötig, weil es ist ohne Not, dass die Tatsache, dass die Mass Effect-Tore in jedem Ende alle zerstört werden, die ist überhaupt nicht notwendig von der Story. Es gibt keinen Grund dafür. Nö. Und wenn man das zum Beispiel schon mal gelassen hätte und gesagt hätte, es gibt ein Ende oder so, wo halt nicht die Masseneffektore explodieren und so, dann wäre das für mich schon das optimale Ende gewesen. Aber ich weiß nicht, was wir damit bezwecken wollen, dass jetzt alle Rassen wieder bei sich gestrandet sind. Und nicht
bei null anfangen.
Typisches
Science-Fiction-Thema ist jetzt nicht schlecht, aber...
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die Sache ist auch, ich habe das Ende nur gesehen, ohne diese Logiklöcher zu kennen. Bloß jetzt im Nachhinein muss ich natürlich auch sagen, wenn man die weiß... Also
du hast auch keinen Bock mehr zu spielen.
Doch, ich werde es trotzdem spielen. Ich spiele jetzt gerade...
Ja, der Weg dorthin ist auch super. Also bis dahin war Mass Effect 3 mit jeder einzelnen Stunde ein fettes Highlight. Ich saß da und dachte jeden Abend, geil. Was soll denn da so schlimm werden an dem Ende?
Ja. Aber ich bin so, wie gesagt, bei so Logiklöchern bin ich irgendwie so echt so hypersensibel. Also das kann auch so scheiße sein, solange es plausibel erklärt wird, finde ich das in Ordnung. Und ich finde zum Beispiel auch die Idee, dass die auf Planeten stranden, diese Tore, dass es die Tore nicht mehr gibt und die wieder nur bei Null
anfangen. Das ist auch alles nicht
schlimm. Finde ich reizvoll, die Idee. Aber einfach, wie diese einzelnen Elemente verknüpft werden,
Das hat BioWare einfach.
Was ein Fehler hat halt, ja.
Ja, also.
Siehe Joker, auf einmal ist er woanders.
Ja, genau.
Der Schaft ist abgehauen oder was?
Also, genau,
das ist das, das Problem ist ja auch, dass BioWare selber immer wieder gesagt hat, also Leute, was ihr auf alle Fälle nicht bekommt, ist so ein Ende so hier A, B oder C. Und genau das bekommt man halt. Also das ist halt egal, wie man es nennen mag und egal, welche Mini-Nuancen es da gibt und ob nun man am Ende nochmal Shepards Brust zieht, die nochmal einatmet oder sonst was. Das ist einfach ein Witz für ein Spiel, was natürlich gibt es halt so extrem viele Entscheidungen, die man im Laufe der Zeit treffen kann und so. Und natürlich erwarte ich nicht, dass die 1000 Enden rendern und
mal wenigstens machen. Drei.
Aber zumindest irgendwie ein paar verschiedene, die sich auch wirklich deutlich voneinander unterscheiden.
Warum kann ich das Gottkind nicht einfach über einen Haufen ballern?
Also warum haben sich irgendwelche auch wirklich Entscheidungen, die ich treffe, irgendwie noch einen Einfluss aufs Ende. Also zum Beispiel, ob man nun eben die Genophage geheilt hat oder nicht, oder was man mit den Rachni gemacht hat oder ähnliches.
Spielt das keine Rolle, weil Reaper sind ja weg. Es ging ja nur um die Reaper.
Ja.
Anderen Rassen sind ja nicht wichtig, scheinbar.
Ja, das ist so. Es wirkt so lustlos und so als hätte nur einer gedacht, ich habe eine total geile Idee, dass wir machen also so ein funky Ende mit so einem Gottwesen und das ist jetzt so auch so ein Trend gerade, so wieder so ein bisschen düster, depressiv und so die Sinnfrage zu stellen und dann fanden sie vielleicht alle 2001 so die Szene im Weltraum toll, aber ohne den Film anscheinend begriffen zu haben, weil da geht's ja auch um was anderes, aber das ist.
Aber ich habe trotzdem noch Bock zu spielen.
Ich habe mich gestern so gefühlt, als ob das plötzlich Sende sein musste. Ich saß auf der Couch und dachte, wie ist bei Bayer jetzt die Zeit vorbei gewesen? Hatten jetzt nicht nur irgendwie 2 Monate Zeit, ein vernünftiges Ende zu basteln? So wie Alex sagt, ein anderes Team, hatte ich das Gefühl, die hatten keine Zeit mehr. Es wirkte wirklich so lieblos, so als ob denen die Fans egal ist.
Ja, wie gesagt, allein der Fakt, dass der Joker da mit der Normandy da fliegt.
Ja, einer
fliegt
von vielen Fehlern.
Und auf einmal sind die Leute auf dem Schiff. Was ist denn das für ein Kack?
Ja.
Also, was
ist eigentlich dieser Warum war der Unbekannte eigentlich die ganze Zeit auf der Zitadelle?
Ja.
Das ist ja auch keine Erklärung. Ja. Dann mit dem Lichtstrahl, dann bist du da oben in diesem komischen Raum und dann denkst du ja auch so, hallo, brauche ich jetzt einen akademischen Grad, um das Ende zu raffen oder haben die einfach nur verdammt viel Scheiße gebaut?
Ich bin zum Schluss die Reaktion nachzuurteilen.
Ja, also ich finde, das ist der Unbekannte oder ähnliches, das Problem ist halt einfach, dass auch der Wiederspielwert dadurch einfach gleich
null
ist.
Ja.
Weil du das Gefühl hast, du könntest bei anderen Spielen, also zum Beispiel bei Deus Ex, Human Revolution, kannst du es halt einmal auf zum Beispiel so auf Action durchspielen oder einmal eben so Old Stealth oder so, hast zwei verschiedene Spielerlebnisse.
Das ist ja bei Mass Effect.
Du kannst bei Mass Effect. Die Action ist immer dieselbe. Das heißt, das Einzige, was ich bei der Stange halten kann, ist halt deine Entscheidung, die du triffst. Ob du vielleicht mal immer so ein bisschen eher so den Arschloch-Shepard spielst oder den Guten oder ob du sagst, naja, pass auf, ich mach das diesmal anders. Diesmal lasse ich die Rachni am Leben oder diesmal lasse ich die Kogane alle sterben oder die Genophage unverändert. Das ist ja halt im Grunde alles so völlig sinnlos jetzt, weil du kriegst am Ende eh wieder dasselbe Ende spielen. Mhm. Und das ist halt das, wenn etwas so, it's all about choice und so, und das Ende dir aber sagt, so egal was du machst, und das ist ja auch so die Aussage quasi von diesem Kind oder so,
naja.
Das muss halt immer so sein, man kann das nicht,
ist
man
halt
kann
so. Das nicht
abwenden.
Das man kann halt ja so. Nicht mal mehr einen Dialog richtig führen, man hat ja nicht mal mehr ein Dialogfenster. Nee. Ist die letzte halbe Stunde ist ein Selbstläufer.
Ja, und Shepard tut ja auch nichts mehr dagegen.
Nö, er blutet halt aus dem Mund und fällt um und macht das alles nicht.
Ich finde, das sieht auch so kacke aus, finde ich.
Bisschen komisch, er hat auch eine Theorie.
Shepard sieht so aus, aber wie der Terminator so irgendwie so.
Also die Namen haben auch wieder geleuchtet, das hat mich irritiert.
Ja, und er hat schwarze Flecken im Gesicht, er sieht so aus wie Zombie Shepard, ja. Also
Fest Shepard.
Er sieht nicht aus wie ein schwer verletzter Shepard oder so.
Nicht wie so ein Bruce Willis, der am Ende mal aus den Löchern blutet.
Genau,
so abnimmt.
So, der noch so ein feineres T-Shirt hat, was so voll geschwitzt und geblutet ist.
Wo noch die Glassplitter drin stecken.
Ja, nee, stattdessen sieht er einfach nur so aus, als ob da irgendwie so ein untalentierter Typ mit Photoshop die Shepard-Sache da bearbeitet hat. Mir tun auch die Leute, die irgendwie einen weiblichen Shepard spielen. Da muss das Ende irgendwie noch verstören.
Oh, das ist auch interessant. Mal gucken auf YouTube.
Den Fem-Shepard.
Hat die dann auch keine Haare mehr?
Ja, wie gesagt, ich will es aber trotzdem noch zocken, ne? Also mich hat das jetzt, ich glaube, das ist so ein Ding, was man irgendwie selber erleben muss, weil sonst kann man das nicht so ganz verstehen. Also man hört immer so, ach, alle Entscheidungen für den Arsch und so weiter und so fort. Aber solange, also so geht es mir jetzt persönlich, solange ich das nicht
am eigenen Leib... Du gibst die Hoffnung nicht auf, was anderes
erreichen. Nein. Aber solange man das am eigenen Leib nicht erfahren hat, kann man das ganz, ganz schwer nachvollziehen.
Selbst eine halbe Stunde vor Schluss habe ich noch nicht nachvollziehen können, was die Leute meinten, weil das ganze Finale ist so fett inszeniert. Also so ging es mir halt, das ganze Spiel halt, ne? Ist so geil.
Ja, man möchte dann irgendwie ja doch auch seinen Abschluss haben. Wie gesagt, mir ist das Franchise an sich halt sympathisch, noch. Und den zweiten Teil habe ich jetzt auch wieder angefangen.
Es würde ja auch kaum was Vergleichbares erschaffen. Also Mass Effect ist einzigartig, immer noch so gesehen. Das ist
Science Fiction. Ja, wie gesagt, auch bei, ich bin kein Science Fiction Freund, überhaupt nicht. Also das juckt mich gar nicht. Diese Aliens sind mir immer super suspekt und so ein Scheiß. Aber ich finde einfach diese Rassen bei Mass Effect ziemlich cool. Also die Kroganer zum Beispiel sind mir einfach zu aggressiv, ja.
Ich finde das ziemlich witzig.
Und das ist aber. Das
sind halt so Rambos.
Ja, aber trotzdem schätze ich sie so als Charaktere im Spiel, genauso wie Azari finde ich auch doof. So, also ich finde eigentlich, die Turianer sind geil, ja. Oder auch hier dieser Tain im zweiten Teil, dieser Attentäter, der Echsen-Typ. Sau cooler Charakter, ja. Also richtig, richtig geiler Nebencharakter. Es ist auch super schwer, immer so eine Nebencharaktere
zu integrieren. Alle nachvollziehbare Geschichten. Also die sind auch alle ergreifend und.
Also zum Beispiel mit dem habe ich auch hier, wo du mit den Gespräche führen kannst, ja, ich habe auch gefragt, woher der kommt, wie die da leben, die Religion und so. Das fand ich alles cool. Das habe ich mir angehört und fand ich irgendwie geil und auch glaubwürdig. Ich dachte,
egal, weil alle 50.000 Jahre hast du auf Null gelebt.
Dachte ich, ein cooler
Charakter. Weil Menschen und Roboter können einfach nicht zusammen.
Ja, und
dann brauchst du gar nicht erst versuchen.
Ja. Ja, aber dann dachte ich so, nee, den zweiten Teil beendest du jetzt auch und den dritten Teil, ich fand es stellenweise emotional auch sehr, sehr ansprechend. Also am Ende auch nochmal, wo irgendwie so, da zerschießt Shepard irgendwie so ein Ding. Also ich glaube, ich habe das rote Ende gesehen.
Okay. Ja, das weiß ich auch.
Und da sieht man so kurz noch die Einblendung von den Leuten, an die er sich erinnert und so. Und die Musik auch,
ganz stimmt. Kurz, die Mucke ist immer super. Also der Soundtrack ist so grandios.
Und das fand ich richtig schön, das hat mich total bewegt. Ja. Und dann dachte ich so, ey, das finden jetzt alle so scheiße. Irgendwie ist das doch cool.
Ja, im Finale auf der Erde ist die Musik ja auch schon, wenn man sich verabschiedet, wo Liara dann nochmal sagt, ich möchte dir nochmal eine Erinnerung schenken und so. Und da sind so viele Momente, die wirklich emotional sind. Die benutzten
Kondome von gestern.
Ja, aber bei Mass Effect ist es tatsächlich so, ich möchte das Scheißende selber erleben. Also die Motivation habe ich dann irgendwie trotzdem noch, weil das muss irgendwie einfach sein. Man muss auch selber für sich dann so diesen Abschluss finden.
Ja, aus dem Grund habe ich damals halt Knowing geguckt, weil gesagt, das ist so scheiße.
Ja, im Grunde weiß ich jetzt alles über das Ende, weil wir jetzt über nichts anderes reden in den letzten Tagen. Es wird ja.
Vielleicht vergisst du es ja, bis du es in einem Jahr mal spielst.
Na klar.
Ich finde es halt schade, weil für mich wäre das Mass Effect-Universum eigentlich ein Universum, was das Potenzial hat, dass das Videospiele äquivalent halt eben von Star Wars und Star Trek zu werden, halt so eine Science-Fiction-Welt, die wirklich ganz, ganz liebevoll aufgebaut ist mit verschiedenen Rassen und so. Und natürlich kann man jetzt wieder durch irgendeine blöde Story-Drehung das bestimmt wieder hinbekommen. Ich meine, wenn das stimmt, dann ist es ja auch so, dass die Masseneffektoren ja dann auch von den Turianern eigentlich gebaut, nicht von den, doch von den Turianern, nee, nicht,
Proteanen.
Von den Proteanern gebaut worden ist und vielleicht findet dann auch wieder einer irgendwo wieder genauso wie für den Tigel.
Aber auch so ein Ding, dass die Zitadelle das alles immer überlebt hat.
Ja,
also
so ein Glück, ja.
Die ganzen Zyklen, ja. Warum haben die Reaper die Zitadelle übersehen? Die ultimative Waffe.
Ja, die hätte ich ja als erstes kaputt gemacht.
Ja, das Einzige, was immer Bestand hatte, das ist auch so unlogisch.
Ja, vor allem sieht die.
Ich lösche nicht alles aus, dass die Zitadelle
übrig ist. Die Zitadelle sieht immer so aus, als ob sie von irgendeinem menschlichen Innenarchitekten entworfen worden ist. Also das sieht alles so sehr nach Menschendesign aus. Nee, aber egal, vielleicht findet auch wieder irgendjemand einen Weg, über diese Masseneffektore hinzubekommen oder die Schiffe kriegen ein eigenes Masseneffektfeld, keine Ahnung. Aber im Grunde macht es halt einfach keinen Sinn nach diesem Ende, weil da die Welt eben wirklich wieder so stark auf Müll gesetzt worden ist und das verstehe ich halt nicht.
Aber
hätte man das mit den Masseneffektoren einfach und das Ende so ein bisschen mehr gewogen, dann wäre wieder alles offen gewesen für eben so ein Universum, wo eben dann, wie gesagt, wie bei Star Trek oder Star Wars, wo alles möglich ist. Und diese Option nimmt man sich jetzt halt.
Mhm.
Aber ich glaube ja, dieser Ärger, der ist für den Moment klar. Ich glaube, das werden viele nie, also alle Fans wahrscheinlich nie vergessen, wie der Mass Effect gleich zu Ende ging. Aber ich glaube, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen Spinnerei, aber wenn es jetzt einen vierten Teil geben würde oder eine neue Trilogie, wie es jetzt gerade modern
ist. Irgendwas anderes, ein fetter Trailer, fette Ankündigung.
Und dann würden die Leute aber schon sagen, okay, 3 war scheiße, aber vielleicht machen sie das mit 4 wieder gut.
Aber genau, vielleicht habe ich mich gestern auch gefragt nach dem Abspann, was wäre, wenn...
Doch, lass mal ein paar Jahre vergehen. Ich glaube schon, dass dann die Leute auch wieder sagen, okay, das war damals kacke, aber ich habe einfach diese Welt und die Charaktere oder diese Rassen oder alles drumherum sowieso so lieb gewonnen oder ich weiß es so zu schätzen, dass ich einfach BioWare nochmal fast. Es sei denn, es macht BioWare immer noch. Man weiß ja nicht,
vielleicht. Und die halten sich noch weiter rein mit den DLCs.
Weißt du, und dann lass mal, wie gesagt, eine neue Trilogie oder einen vierten Teil machen, wo dann so die Zeit ist, wo sie die Tore wieder aufbauen, so eine Aufbruchstimmung, du bist dabei, wie alles wieder anfängt, ne? Und
zu wissen, dass du dann mit Teil 6 wieder verlierst.
Dass du dann die Allianz irgendwie neu schmiedest oder irgendwie die Ordnung erstmal herstellen musst und sowas alles. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier irgendein Mass Effect-Fan sagen würde, ja nee, also Teil 3 war jetzt so scheiße.
Ich hätte Angst, dass sie eine Erklärung finden, dass ein Reaper überlebt hat.
Scheiße. Ich find's eigentlich schade, weil, wie gesagt, mich fixt diese Welt auch an. Also, ich finde so, die hat genug Substanz, dass du da ganz viel draus machen kannst.
Ja, aber sie haben diesen Fettnapf mit Anlauf genommen, es so zu versauen. Also, man hätte so viel draus machen können. Es hätte eigentlich nicht schlimmer kommen können. Für zukünftige Spiele.
Also für euch keine Fortsetzung. Also, wenn's, und wenn es euch super schmackhaft irgendwie gemacht wird nochmal,
dass das Gameplay hat ja zum Ende, finde ich, zumindest bei mir dann auch so ein bisschen Abnutzungserscheinung. Also diese
am Geschützturm. Das
Geschützturm und dann immer wieder noch eine Welle Gegner und dann hier wieder weiter.
Und jetzt kommen sie von links und jetzt kommen sie von rechts. Genau. Und jetzt musst du die Rakete drücken, jetzt musst du die beschützen.
Ja, also das war schon sehr gut. Also wenn, dann müsste das auch sowieso in ein bisschen andere Richtung gehen. Aber grundsätzlich, tut mir leid, also für mich haben sie das Universum kaputt gemacht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ich kann mir nur vorstellen, dass egal, was sie jetzt für Wege erfinden und so, egal, was sie jetzt für eine Story sich ausdenken, um in diesem Universum, wo sie ja wirklich noch weiterarbeiten wollen, was zu machen, es wird für mich immer scheiße und blöde klingen und es wird nicht mehr so mein Messe-Universum sein, was ich so lieb gewonnen habe. Das wäre genau, was man sagen würde, so bei Star Trek irgendwie vergessen sie alle, wie der Warp-Antrieb funktioniert und wir machen jetzt Star Trek, ist halt eher so, wie man so auf dem Planeten rumläuft.
Das Vertrauen ist einfach weg. Also ich meine, ich denke, in dem ersten Moment würde man sich vielleicht denken, vielleicht kriegen sie es hin, aber ich hatte immer diesen faden Beigeschmack im Hinterkopf, vielleicht kriege ich wieder so ein scheiß Ende serviert. Ja. Das wäre vielleicht wie so, wie in echt, wenn du, sagen wir mal, vielleicht eine Frau dich betrügt und nach einem Jahr ankommt, wollen wir nochmal? Und du denkst im ersten Moment vielleicht, heißt es ja schon. Aber dann kommt der Hintergedanke, ah, vielleicht betrügst du mich wieder. Und genauso wäre es bei Mass Effect der Fall.
Aber eine zweite Chance hat jeder verdient, finde ich.
Oh.
Ey, ganz ehrlich, wenn die ein neues Mass Effect...
Also mit diesem Satz müsste man das ja ausblenden
lassen. Ja. Nee, aber wenn die ein neues Mass Effect... Ihr seid doch die Ersten, die es holen. Ihr könnt doch nicht widerstehen, glaube ich nicht.
Also ich muss auch sagen, ich fand das Universum geil, aber für mich hat viel die Figur des Shepards ausgemacht. Das kommt bei mir noch hinzu.
Ah, vielleicht kriegen wir also
ja.
Jein, also nee,
Shepard war für mich nie die
krasse Figur, für mich schon.
Ich habe ja auch Shepard genommen, aber ich verstehe auch, dass man ja gerne dazu tendiert, eigene Leute zu erschaffen im Editor. Also ich denke mal, das ist jetzt nicht an eine Figur gebunden.
Ja, aber mich schon.
Also vielleicht erfinden die einen anderen Charakter.
Also ich habe auch Shepard genommen, aber einfach, weil ich zu faul bin, jetzt in den Editor zu gehen. Deswegen, ich nehme ja auch nie Menschen mit. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Mission starte, ich habe immer Alien bei mir.
Ja, aber die ganze Geschichte ist auch so sehr, sehr Shepard-mäßig zentriert. Er ist nur der erste Spectre, der erste menschliche Spectre und man trifft so viele Entscheidungen. Und gerade im dritten Teil wird man dann wirklich zu so einem Helden.
Aber teilweise wird das auch wieder wird das alles total irrtümlich wieder dargestellt, weil es gibt ja jetzt das Gespräch kurz vorm Finale mit dem Admiral. Da fragt dann Shepard, warum haben sie mich eigentlich auserwählt für die Mission, ne? Und der Admiral dann, ja, hier, sie haben ja die Reaper mal eingegangen und so besiegt, sie haben ja sich alles bewiesen und Shepard dann so ganz lässig, ja, so, das kann jeder, ein bisschen Glück gehört halt dazu. Ja. So besonders ist er dann ja doch nicht.
Ja, ja,
das widerspricht sich an allen Ecken und Enden.
Dass Helden immer auch bescheiden sind, ist ja...
Kennt man ja von mir.
Und
ja.
Auch gerade mit den Reapern halt, ne? So, manche Reaper erledigt man im Alleingang, manche mit einem Raketenschuss, manche mit einem Orbitalschlag, manche brauchst du eine ganze Flotte.
Nee, aber ich finde, Shepard war für mich immer so ein solides, also Medium irgendwie. Also der war nie zu krass, aber auch nicht zu lasch. So, aber der hat seinen Zweck gut erfüllt, aber es war nie so, dass der, oh ja, das ist ein geiler Held oder den. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neues Mass Effect kommt mit einem anderen Helden, würde mich nicht jucken. Also hätte mich auch nicht gejuckt im zweiten oder dritten Teil, wenn ich jetzt eine andere Figur hätte. Das hätte mich überhaupt nicht
interessiert. Im Grunde kann man, wie gesagt, man konnte auch Kirk abschaffen und Picard hinsetzen und dann später Sisko und dann Janeway und Archer. Man kann immer die Figuren auch austauschen in so einem Universum, wenn man gute neue Figuren hinbekommt. Das ist klar, aber ich
meine... Master Chief kannst du nicht austauschen.
Master Chief kannst du nicht austauschen. Den ist recht, den
sieht man. Der weiß ja noch nicht mal, wer da drunter ist.
Da kann jeder drin sein.
Wollte ich gerade sagen, weil Master Chief kann es ja wirklich so sein, dass
das ist so austauschbar.
Das ist so wie eine Maske ist und verschiedene Leute drunter sind. So nur eine Idee.
Vielleicht gibt es dafür noch Dutzende von Klonen,
die Star Wars. Das ist ehrlicher als eine Idee.
Das ist nämlich dafür nicht so ein hässliches
Sturmtruppler.
Von einem Model.
Das ist ein super Sturmtruppler. Wenn der weg ist, kommt der nächste. Naja, Halo tut dir nichts zur Sache.
Ja. Ja genau, deine Hater-Enttäuschung wartet dann auf dich.
Nein, die wird niemals kommen.
Ja, also in dem Sinne glaube ich, Mass Effect, irgendwo schade, aber wie gesagt, die wichtigste Lektion, die BioWare daraus lernen kann, ist, schickt euch euren DLC in den Arsch. Also, und ich hoffe, dass dieses Mal wirklich auch die enttäuschten Fans, ist zwar schön, wenn du da irgendwie 70.000 Euro für wohltätige Zwecke sammelst und für ein neues Ende und so, aber macht's einfach so.
Ignorieren.
Kauft euch kein DLC. Lasst die Leute mal merken, dass wir sind ihnen nicht persönlich böse, dass sie das Ende so gemacht haben, aber sie sollen jetzt auch keine Dankbarkeit erwarten und schon gar nicht damit noch mehr Geld machen können.
Nee.
Weil,
einfach mal einsam.
Sie sind an die Wand gefahren, genauso wie man sagen muss, wie sie auch Dragon Age ziemlich an die Wand gefahren haben mit dem zweiten Teil. Da muss BioWare einfach mit leben, dass es eben so Firmen gibt, die einfach einen guten Track Record haben. Und die's, auch wenn es immer weniger Firmen gibt, aber wenn es halt immer noch so eine Firma wie Blizzard oder so ähnlich gibt, die halt immer mit jedem Spiel irgendwie einen Hit landen und immer die richtigen Entscheidungen treffen, gibt es eben auch Firmen wie jetzt BioWare, die einfach mal eine schlechte Phase haben. Weil Dragon Age und das und...
Aber so ein Ding hat man denen nicht zugetraut.
Nee.
Man erwartet vieles, aber nicht sowas. Aber
es wirkt auch ein bisschen künstlich in den Sand gesetzt. Also es hätte eigentlich nicht viel gefehlt, dass man irgendwie ein ganz solides Ende macht und alle wären zufrieden gewesen wahrscheinlich.
Ja. Deswegen, also es ist ohne Not.
Es also ist so, genau, so übertrieben. Ja.
Die Leute suchen ja jetzt auch so selber, denken sich ja schon Antworten aus. Es gibt ja schon die ersten Fan-Theorien mit der Indoktrination nach diesem Alles-nur-Traummuster-Schema. Das ist ja auch so, also wenn wir dieses aufgreifen würden, das wäre auch so schade.
Ich glaube, es gibt da keine Exit-Strategie mehr und sie können da auch kein anderes Ende mit DLC nachliefern oder sonst was.
BioWare kann einfach nur noch ein, zwei Jahre warten und sagen, pass auf, Jungs, wir haben Scheiße gemacht. Wir haben einfach Scheiße gemacht.
Aber wir haben jetzt eine neue geile Messe.
Bitte verzeiht uns, aber hier ist der vierte Teil. Yay, yeah, neue Trilogie. Anders brauchen sie da gar nicht ankommen, glaube ich. Also
jetzt finish the fight.
Man traut ihnen nicht mehr so, weil die haben ja vorher auch so viel angekündigt für den dritten Teil, was nicht eingehalten wurde mit den Entscheidungen, mit den Enden. Es wurde alles nicht, es war eine leere Versprechung.
Da warte mal noch ein, zwei Jahre.
Wir hatten das ja schon so oft jetzt hier, wir hatten es mit Mass Effect, wir hatten es in diesem Podcast schon vorhin mit Darksiders 2, was wir nicht verstanden haben und so. Und es ist erstaunlich, oder mit Ninja Gaiden 3, also es ist immer erstaunlich, wie Leute so die Kontrolle über ihr eigenes Franchise verlieren. Und ich meine,
können wir einfach mal vor die Spieler fragen, was die wollen?
Ja, und wir haben es jetzt mit Trials Evolution gesehen. Das ist einfach ein Studio, was gesehen hat, oh geil, das ist alles geiler im ersten Teil, das machen wir alles im zweiten Teil geiler.
Das ist einfach eine Theorie.
Ja. Das ist ja irgendwie funktioniert die auch.
Die simpelste Formel.
Und alle kaufen es. Was gut ist, besser machen. Was schlecht ist, abschaffen. Ja. Aber irgendwie kann es keiner mehr so richtig hinzubekommen. Gut, jetzt habe ich mir schon das dritte Mal das Knie halt gebrochen an diesem Stich hier.
Das andere wenigstens.
Ja, nee, leider, das
ist kaputt. Ich habe wieder 2 Monate zu Hause
gebraucht. Ja, kann sein. Tschüss. Alex, wo bist du hin? So, das war's mit dem Spoilercast. Genau, wenn ihr dazu was sagen wollt, vielleicht nicht ganz so sehr in die Kommentarfunktion schreiben, weil das dann auch immer so manchmal zu lesen ist für andere. Aber im Grunde, was haben wir jetzt? Zwei Wochen. Das ist ja die nächste geile Sache. Ja. Im Forum haben wir ja extra einen Spoiler-Button, aber auf der rechten Seite, auf der Startseite, wird der ja nicht angezeigt. Sprich, alles, was man da in Spoiler-Text schreibt, wird auf der rechten Seite ja ungespoilert angezeigt. Und dann könnte man das alles schon lesen. Tja, das sind so die technischen Finessen unserer Seite. Immer wieder ein Quell von lustigen Überraschungen.
Spoiler doch, hab ich doch.
Ich würde sagen, das war jetzt auch das Ende des 139. Area Games Cast, inklusive Mass Effect 3 Spoiler Cast und für uns ist langsam Wochenende und für euch auch und deswegen sagen wir nochmal Tschüss, der Nils,
der Alex
und der Oscar.
Oh. Ja, vorbereitet.